Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 90 und dem Thema Tiermärchen.
Elena, Jenny. Bei der Vorbereitung auf die Folge ist mir mal aufgefallen, in wie vielen Märchen Tiere so vorkommen. Selbst in sehr vielen, die eigentlich keine richtigen Tiermärchen sind. Ich sammle ja, wie hier auch schon mal angeklungen ist, gewisse Holzfiguren und habe mit ein paar von ihnen ein kleines Quiz vorbereitet. Ihr müsst an den Tieren das Märchen erkennen. Sagt bitte, welche Tiere ihr hier seht. Also ein bisschen Autodeskription. An dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an die blinden ZuhörerInnen. Und wenn ihr eine Idee habt, aus welchem Märchen sie stammen, immer her damit. Fangen wir mal wirklich ganz, ganz, ganz einfach an.
Ja, alles andere wäre auch demotivierend.
Und du sagst jetzt einfach und dann weiß man das eh nicht.
Oh, süß!
Froschkönig.
Ja, das ist süß. Also wir sehen einen süßen Frosch mit einer kleinen Krone.
Ja.
Und der grinst auch.
Und lustigerweise ist das die allererste Figur, die ich mir gekauft habe in einem Aurich-Urlaub. Die habe ich im Schaufenster gesehen, bin rein und habe die gekauft. Dann wurde mir dummerweise ein Katalog mitgegeben. Und an dem Tag der Abreise sind wir in diesen Laden und ich habe direkt für fast 300 Euro noch ein paar Figuren gekauft.
Geld muss raus.
Ja.
Die Büchse der Pandora ist geöffnet.
Ja, leider ja.
Konsum!
Ja. Kapitalismus ist doch nicht immer so schlecht.
Jetzt müssen wir mal kurz dazu sagen, wir hatten den Froschkönig ja auch schon mal als Märchen eingelesen. Und ich finde, dieser Frosch sieht sehr süß aus. Christian, du als Frosch warst leider nicht annähernd so süß, sondern du warst eigentlich ziemlich eklig. Also wenn ihr das hören möchtet, hört euch die Folge gerne nochmal an.
Ich fand mich geil.
Mach doch nochmal deinen Quark.
Okay, einen Punkt haben wir.
Ja, super. Okay, es geht relativ einfach, glaube ich, weiter.
Jetzt fällt die Frage, ob das, was er einfach findet, auch für uns einfach ist. Ein Wolf.
Ja.
Ein Wolf. Wir sehen einen Wolf.
Und einen Steinbock. Ist das ein Steinbock?
Eine Ziege. Eine Ziege? Noch eine Ziege, noch eine Ziege. Ja, und dann kommt noch eine Ziege und noch eine Ziege und noch eine Ziege. Und jetzt habe ich nicht mitgezählt.
Und dann müssten es eigentlich zwei mehr sein, als hier stehen, aber mehr habe ich nicht.
Schwach, Christian.
Ja, also ein Zicklein gibt es noch, das habe ich jetzt aber gerade nicht gefunden. Das ist irgendwie im Fundus verschollen. Aber es müssten eigentlich 7 Ziegen sein, eigentlich streng genommen sogar 8. Denn es ist das Märchen...
Der Wolf und die 7 Geißlein.
Super, Punkt Nummer 2. Ich bin positiv überrascht.
Ja, das war jetzt aber auch wirklich sehr einfach. Ich fürchte, es wird nicht so einfach bleiben.
Ja, mal schauen.
Ein Vogel.
Ja,
Taube.
Ein Täubchen, genau.
Noch ein Täubchen. Ruckidiku.
Das ist schon sehr gut, denn es fehlt nur noch. Und?
Ein Pferd kam dazu.
Ein Rabe.
Ja.
Krähe.
Eigentlich eine Amsel tatsächlich, aber das hier ist nur so beispielhaft. Das gilt für die Gruppe. Was für Tiere sind das?
Vögel.
Genau. Also wir haben 2 weiße Tauben, ein Pferd und Vögel. Und du hast eigentlich schon richtig gesagt, welches Märchen ist es?
Aschenputtel.
Genau.
Mit dem Pferd?
Ja.
Ja, die sitzt doch auf dem Pferd.
Ach, na, genau, ja. Ja. Ach, so die rechte Braut ist noch daheim, ja. Genau, ja.
Okay, wisst ihr, was mich jetzt verwirrt hat? Weil ihr habt das ja auf Insta vielleicht mitbekommen. Wir nehmen die Folge ja heute zum zweiten Mal auf. Und beim letzten Mal hat Christian das Pferd, ihr habt es vielleicht auf Insta gesehen, ja für die Gänsemarkt benutzt. Genau. Und jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wo spielt ein Pferd eine ähnlich große Rolle? Aber okay, ja.
Ja, nicht so groß wie Falada natürlich. Also Star-Auftritt ist Falada, ja. Ist was anderes. Aber das Pferd, also in ganz vielen Märchen kommen Pferde so stillschweigend vor, wenn von einer Kutsche zum Beispiel die Rede ist. Und dann gehen wir einfach davon aus, dass der Pferde vorgespannt sind. Ja, ne? Außer wenn es irgendwie besonders erwähnt ist. Ne?
Aber ist schon mal gut, weil es ist ein Märchen, wo das Pferd nicht den Kopf verliert.
Das stimmt, genau. Super, sehr gut.
Okay.
So, es waren bislang ja nur Grimm-Märchen und ein Grimm-Märchen habe ich noch. Das ist aber tatsächlich nicht ganz so einfach.
Also wir sehen eine Kuh, einen Hahn und ein Huhn.
Genau.
Eine Kuh, ein Hahn und eine Henne.
Und es gibt dazu auch einen Spruch. Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du schöne bunte Kuh. Was sagt denn ihr dazu? Und sie antworten Luchs.
Nee, das kenne ich nicht.
Es ist das Grimm-Märchen, das Waldhaus.
Aha.
Da lebt ein alter Mann, ein verzauberter alter Mann, der eigentlich kein alter Mann ist, in einem Waldhaus. Okay. Und da werden drei Schwestern ausgeschickt, die ihrem Vater in den Wald Essen bringen sollen. Ja. Und die landen dann im Waldhaus und die zwei älteren Schwestern kümmern sich nur um den alten Mann, aber nicht um die Tiere und landen dafür im Kerker, im Keller. Und die jüngste Schwester kümmert sich eben auch um die Tiere und bekommt dafür als Belohnung den in einen schönen Prinzen zurückverwandelten alten Mann. Das fand ich so schön jetzt im Kontext, weil es nämlich da nochmal um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier geht. Ne?
Ja, werden wir heute auch noch drüber sprechen.
Ja, genau.
Okay, cool.
So, zwei habe ich noch. Wir verlassen jetzt den Grimmschen vertrauten Raum.
Jetzt wird es nur noch schwerer.
Ich glaube auch.
Für uns nicht, denn das Märchen haben wir vor nicht
ich
kann heute nicht sprechen, vor nicht allzu langer Zeit eingelesen. Was seht ihr?
Das ist ein Eisbär.
Ja.
Östlich von der Sonne und westlich vom Mond oder
umgekehrt. Sehr gut. Nee,
war richtig.
Perfekt, genau. Ja, das war so markant.
Genau, das war unser Eröffnungsmärchen für das Jahr 2025.
So sieht's aus. Und dann kommt ein letztes Märchen, auch aus dem nordischeren Bereich. So viel kann ich ja schon mal spoilern.
Okay. Es kommt ein Täubchen.
Ja.
Und ein Rabe.
Ja, eine Krähe eigentlich. Es ist auch ein Rabe, aber es soll eine Krähe darstellen, ja. Und das Erkennungsmerkmal.
Ein Elch?
Nee.
Rentier.
Ein Rentier, genau.
Boah, nee. Aus dem Nordischen?
Ja.
Ist das was Bekanntes?
Ja, ist eigentlich was ziemlich Bekanntes. Das Rentier hat auch einen Namen sogar. Das heißt Bäh.
Bäh? Nee.
Wir sind nicht ganz so nordisch wie Norwegen. Was ist denn südlicher von Norwegen? So über die Ostsee?
Dänemark.
Ja, welcher berühmte dänische Märchen?
Von Andersen?
Ja, genau.
Ja.
Nee.
Es ist die Schneekönigin.
Ach, doch, die Schneekönigin. Ja, stimmt.
Ja.
Die Gerda ist mit dem Rentier unterwegs.
Genau, mit dem Rentier Bäh.
Aber ich
hatte
das nicht mehr auf dem Schirm, dass das einen Namen hat.
Ich auch nicht.
Ja, das heißt Bäh tatsächlich, genau.
Okay.
Und die Krähe leitet die Gerda ja fälschlicherweise zu dem Prinz und der Prinzessin, weil sie denkt, dass der Prinz der Kai ist. Und die Waldtaube hat auch was hat die nochmal gesehen? Das weiß ich gerade selbst nicht mehr so genau. Aber die spielt da auch eine wichtige Rolle. Die wohnt da nämlich bei den Räubern.
Ja, okay. Ich würde sagen, Christian, macht davon wieder Fotos. Und dann könnt ihr bei uns auf unserem Instagram-Account einfach mal gucken, ob ihr das auch erkannt hättet.
So schlecht waren wir gar nicht.
Nein, ich finde auch.
Nein, ich bin wirklich begeistert, auf jeden Fall. Besser als beim letzten Mal.
Beim letzten Mal war aber auch noch ein bisschen schwieriger.
Das stimmt. Und muss man auch sagen, unsere Hörerinnen und Hörer auf Instagram haben die letzten beiden Märchen zum Großteil auch nicht erkannt.
Das war auch schwer.
Also schon für Fortgeschrittene.
Ja. Schon Profi-Wissen,
kann man so sagen.
Ich werde euch was zu den Infos und Hintergründen zum alten Sultan erzählen. Den haben wir ja eingelesen in unserer Märchenstunde. Wie ihr euch ja denken könnt, heute ist das Thema Tiermärchen, ist der alte Sultan ein Tiermärchen.
Ah.
ATU ist 101, Geschichte vom alten Hund oder 103, 104, Krieg der Tiere, in der übergeordneten Kategorie Wildtiere und Haustiere. Bei den Kindern- und Hausmärchen steht es an Stelle 48 und war schon in der Erstausgabe enthalten. In der Märchenstunde haben wir euch wie zumeist die Ausgabe letzter Hand eingelesen.
Ja, auch wenn der alte Sultan nicht unbedingt zu den bekanntesten Grimm-Märchen zählt, gibt es dann doch ein paar Varianten, überraschend viele. Also ich war ganz erstaunt. Zum Beispiel in dem Buch Tiermärchen von Barbara Bartos-Höppner gibt es das Märchen Der Hund und der Bär. Da heißt der Hund übrigens Greif. Und das ist ungefähr so wie der erste Teil des Märchens, der alte Sultan. Mhm. Also der Krieg der Tiere am Ende fällt quasi weg. Wie Jenny ja schon gesagt hat, es gibt zwei ATUs. Einmal 101, der alte Hund als Retter des Kindes oder eines anderen Tieres. Aus dem deutschen Sprachraum gibt es da bessarabische, böhmische, mecklenburgische und oldenburgische Fassungen. Die grimmische Fassung ist ja hessisch. Und aus Europa gibt es auch viele Varianten, vor allen Dingen aus dem Norden und aus dem Osten, also baltische und slawische Varianten. Aber auch aus Mexiko gibt es Varianten, wo dann statt des Wolfs ein Kojote auftritt. Also wird an die Tierwelt des Landes angepasst. Und dieser Teil beruht wahrscheinlich auf mittelalterlichen Fabeln. Vom ATU 103, Krieg zwischen wilden Tieren und Haustieren, gibt es aus dem gesamten ehemaligen deutschen Sprachraum und weltweit Varianten. Aber in dieser Verknüpfung 101 plus 103, das ist bei den Grimms eigentlich ja nicht einmalig, aber es ist so in dieser Zusammenstellung eher selten. Mhm. Die gibt es sonst eher getrennt, diese Märchenvarianten.
Spannend, dass er so verbreitet ist.
Ja, war mir auch nicht klar.
Ja. Ja gut, mit diesem neu erworbenen Hintergrundwissen können wir jetzt mal ein bisschen tiefer in das Märchen einsteigen und uns mal das Ganze ein bisschen interpretatorisch angucken. Denn wenn wir uns das Märchen vom alten Sultan näher anschauen, dann fällt auf, dass wir es in zwei Teile gliedern können. Klingt ja mit den unterschiedlichen ATUs auch schon an. Im ersten Teil geht es um die Beziehung von Mensch und Tier. Und im zweiten Teil steht dann die Auseinandersetzung zwischen den Tieren im Vordergrund. Also, wie der ATU sagt, der Krieg der Tiere. Und beide Aspekte, sowohl die Beziehung zwischen Mensch und Tier, als auch die Interaktion von Tieren miteinander, sind zwei elementare Bestandteile in Tiermärchen. Und da der alte Sultan eben beide Bestandteile beinhaltet, haben wir dieses Märchen eben auch als Basis für die heutige Folge zum Thema Tiermärchen ausgesucht. Schauen wir uns im Folgenden also mal beide Teile genauer an. Teil 1, Beziehung Mensch und Tier. In der alte Sultan haben wir folgende Ausgangssituation. Der Hund ist für sein Herrchen unnütz geworden und soll aussortiert werden. Und das erinnert an den Beginn eines anderen sehr bekannten Märchens.
Die Bremer Stadtmusikanten.
Genau. Jo. Na, auch in diesem Märchen geht es darum, dass Tiere, die für den Menschen keinen Nutzen mehr haben, ausgemustert, sprich getötet werden sollen.
Vor allen Dingen der arme Hahn, der in die Suppe kommen soll.
Genau. Ja, und in der alte Sultan wird dieser sehr hartherzig wirkende Standpunkt von der Figur des Bauern vertreten. Er bewertet Tiere nach ihrem Nutzen. Und da der alte Sultan keine Zähne mehr hat, will er ihn kurzerhand erschießen.
Den schießt sie tot, ja.
Ich wollte gerade sagen, der böse bayerische Bauer.
Der ist aber auch nur bayerisch geworden, weil ich kein Hessisch so richtig gut kann. Muss ich mal üben fürs nächste Mal.
Genau, und für diesen bösen bayerischen Bauern haben Tiere nur eine Daseinsberechtigung, wenn sie dem Menschen etwas bringen. Für das Verhältnis von Mensch und Tier bedeutet das, der Mensch steht über den Tieren und macht sie sich untertan. Er darf entscheiden, ob sie leben oder sterben dürfen. Der einzige Legitimationsgrund für ein Tierleben scheint also die Frage zu sein, bringen sie einen Ertrag oder nicht. Und das ist eine sehr kaltherzige Einstellung, die dadurch verstärkt wird, dass es sich bei dem Tier, um das es geht, um einen Hund handelt. Und das ist ja nun mal auch eines der beliebtesten Haustiere. Ich glaube, Platz 2 nach der Katze. Und auch das Märchen selbst ist in seiner Rollenzuschreibung nicht neutral. Also in den ersten 3 Sätzen wird in Bezug auf den Hund 2-mal das Attribut Treu verwendet. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Vorhaben des Bauern noch grausamer erscheint. Seine Frau nimmt ein bisschen die Stimme der Lesenden ein, indem sie ihren Mann daran erinnert, dass der Hund ihnen doch lange Jahre treu gedient habe und sein Gnadenbrot verdient habe. Der Bauer bleibt aber hart und bekräftigt sein Vorhaben nochmal. Außerdem habe der Hund doch immer gut zu fressen gehabt, das sei doch schließlich Lohn genug. Ja, das lässt den Bauer natürlich noch unbarmherziger und herzloser erscheinen. Gleichzeitig, das müssen wir vielleicht dem Ganzen ein bisschen zugutehalten, sind wir natürlich auch irgendwie drin in einer sehr harten Lebensrealität. Wir befinden uns in diesem Märchen eben nicht in einem Schloss oder bei einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie, sondern auf einem Hof, wo harte körperliche Arbeit geleistet wird und wo weder Geld noch Ressourcen da sind, um überflüssige Mäuler zu stopfen.
Obwohl der Hund einen königlichen Namen trägt, ne?
Ja, eigentlich auch wieder ein Widerspruch, ne? Demnach, Tiere sind Nutztiere, keine Haustiere. Und das Ganze sagt natürlich nebenbei auch etwas über die Stellung von Mann und Frau aus. Die Frau als Stimme der Vernunft, als Stimme der Moral versucht hier eine bessere Lösung zu finden. Der Mann als ja, Bestimmer und Entscheider will aber natürlich mal wieder seinen Kopf durchsetzen.
Wie hier bei uns im Podcast. Nein, das stimmt nicht.
Nein, das stimmt nicht. Bei uns ist das sehr harmonisch.
Bei uns hat Elena eigentlich das Sagen. Was schwamm drüber. Nein.
Ich will nicht wieder mit den Katzenmärchen an.
Aber sie kommen jetzt, Jenny. Sie stehen auf dem Plan.
Genau. Irgendwann kommt
alles. Jetzt haben wir ja dann die Tiermärchen gemacht. Ich weiß, ich weiß.
Ja, es ist die Basis, ne?
Eben.
Ja, genau. Ohne Tiermärchen keine Katzenmärchen. Ja. Aber gehen wir erstmal nochmal zurück zum alten Sultan. Was jetzt in dem Märchen passiert, ist, dass wir als Lesende die Gefühlswelt des Tieres kennenlernen. Denn der alte Sultan, der hier immer als der arme Hund bezeichnet wird, hört alles mit an und ist dann auch traurig. Und so wird das auch beschrieben. Auf der einen Seite baut das Märchen also weiter aus, dass wir Mitleid mit dem Tier haben. Auf der anderen Seite zeigt es uns, ja, Tiere haben irgendwie schon auch Gefühle. Der Sultan ist jetzt verletzt und enttäuscht. Also noch mehr Mitleid. Werfen wir also einen Blick auf diesen tierischen Protagonisten dieses Märchens, der ja auch einen Namen trägt. Christian hat es gerade schon gesagt. Und das weicht ja dann doch auch wieder davon ab, dass er ein reines Nutztier sein soll. Denn ein Name, wir hatten das ja schon in unserer Rumpelstilzchen-Schwerpunktfolge, gibt immer eine Identität, eine Persönlichkeit, auch Tieren.
Ich muss sagen, ich finde, Sultan ist irgendwie ein süßer Haustiername,
ich finde das auch ganz niedlich, muss ich sagen. Auf jeden Fall wird der Sultan seinem Ruf als treuer Gefährte gerecht. Er bekräftigt dieses Attribut nochmal, das ihm das Märchen mehrfach zuschreibt. Denn statt wegzulaufen oder dem Bauern zu schaden, hält er treu zu ihm, selbst als er das mit anhören muss. Er beweist auch erstmal, dass er sehr wohl zu etwas nütze ist, auch wenn er gemeinsam mit dem Wolf eine List ausheckt. Er wird also so in eine Art Beweispflicht gedrängt. Der alte Sultan muss zeigen, dass er sehr wohl noch einen Wert hat. Nur so kann er sein Leben retten. Und dadurch, dass der Bauer erkennt, dass der alte Sultan doch noch zu was gut ist, lebt er fortan dann auch ein gutes Leben. Und so endet dann auch Teil 1. Man könnte jetzt erstmal denken, Happy End. Märchen zu Ende, Hund und Wolf, also die Tiere, waren wohl schlauer als der Mensch. Aber wir haben ja den Wolf, der hier mitspielt. Und der Wolf ist ja im Märchen immer eine sehr spezielle Figur. Und ich glaube, man kann sich vielleicht an der Stelle auch wundern, dass man sich so denkt, hey, warum ist denn der Wolf auf einmal so nett? Ja, und der zweite Teil zeigt uns, so ganz uneigennützig war das Ganze nicht. Denn die Freundschaft zwischen Hund und Wolf ist ja erstmal sowieso schon eine recht interessante Konstellation. Zum einen stammt der Hund ja vom Wolf ab. Er ist die domestizierte, für den Menschen harmlose Form des Wolfes. Der Hund ist, das zeigt das Schicksal des Sultans ganz deutlich, an den Menschen gebunden. Der Wolf wiederum ist wild und frei. Wir werden über die Rolle des Wolfes später im Jahr nochmal ausführlich sprechen. Deswegen an dieser Stelle nur kurz gefasst. Der Wolf ist ja generell ein Tier, dem bis heute böse Eigenschaften angedichtet werden und der immer noch als Bedrohung wahrgenommen wird. Zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche wurde hier in Gelsenkirchen an der Arena auch ein Wolf gesichtet.
Nee,
Hab ich
gar nicht mitbekommen.
Ja, erst war das in Bottrop wohl und jetzt ist in Gelsenkirchen angeblich auch einer aufgetaucht.
Krass.
Ja.
Der Märchenwald direkt vor der Tür.
Ja, genau. Der zweite Teil des Märchens kann dann auch nicht verhindern, dass sich das Misstrauen der Leserschaft doch irgendwie bestätigt. Denn man fragt sich, ist der Wolf wirklich ein verlässlicher Freund? Nein, ist er nicht. Er handelt aus Eigennutz, er fordert als Dank für seine Hilfe ein Schaf. Und da sieht man schon, naja, so ein toller Freund kann er nicht sein, denn ein echter Freund würde keine Forderungen stellen. Der alte Sultan im Kontrast dazu beweist aber, dass er ein echter Freund ist. Er verrät dem Bauern den Plan des Wolfes. Also scheinbar können die dann irgendwie ja doch auch miteinander kommunizieren. Ich weiß nicht, wie er das verrät, ob er spricht, das wird nicht aufgeklärt. Aber es ist ja ein Märchen, wir nehmen das einfach mal so hin. Ja, der Wolf bezieht Prügel und schwört dann Rache. Der Wolf zeigt also an dieser Stelle kein Unrechtsbewusstsein. Er bezeichnet den Sultan als schlechter Geselle, obwohl er ja eigentlich vorher der schlechte Geselle war. Er fühlt sich von ihm verraten, er wirft ihm vor, ein schlechter Freund zu sein. Wir lernen hier also auch etwas über Freundschaft, über falsch verstandene Freundschaft seitens des Wolfes und über treue Freundschaft und echte Loyalität seitens des Hundes. Was bei Wolf und Hund ja auch auffällt, ist, dass wir hier sehr unterschiedliche Machtverhältnisse haben. Ähnlich wie im ersten Teil zwischen Mensch und Hund sind auch die Verhältnisse zwischen dem alten Sultan und dem Wolf sehr, sehr krass unterschiedlich. Denn der Sultan ist alt und gebrechlich, der Wolf frei, wild und stark. Wie also, fragt man sich, soll der alte Hund jetzt den Wolf bezwingen? Das erfahren wir im Kampf der Schwachen gegen die Starken. Und das ist ein Motiv, das wir aus vielen Tiermärchen kennen und das uns auch an eine andere Textsorte erinnert.
Die Fabel?
Genau. Aber dazu später mehr. Gucken wir erstmal, wie dieser Konflikt endet. Und auch das ist eigentlich ganz interessant, denn beide suchen sich ja Beistand. Also die gehen nicht beide unmittelbar in die Konfrontation, sondern sie verbünden sich. Der Wolf mit einem Schwein, das hier als wild beschrieben wird. Also wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sich um ein Wildschwein handelt. Ein Team besteht also aus zwei wilden Tieren aus dem Wald. Das andere Duo besteht aus dem Sultan, der irgendwie quasi auch sein Ebenbild sucht, nämlich eine Katze. Und die ist genau wie der alte Sultan eingeschränkt. Sie hat nämlich nur drei Beine und hinkt.
Aber letztlich ist es total konsequent, finde ich, weil beim menschlichen Kriegen ist es ja auch so, dass nicht dann die Staatsoberhäupte sich dann treffen, in den Boxring steigen und der Schwächere halt verliert, sondern die haben auch ihre Soldaten, die für sie kämpfen. Ne?
Ja, stimmt.
Also von der Analogie echt gut gelöst.
Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen Wolf und Hund potenziert sich also quasi auch durch diese Verbündeten. Und eigentlich denkt man sich, naja, es ist halt völlig klar, wie das ausgehen muss. Doch, wie so oft in Tiergeschichten, wird das vermeintliche Handicap zum entscheidenden Vorteil. Und interessanterweise ist es hier eben auch nicht der Sultan, sondern es ist die Katze, die alles richtet und alle Katzenbesitzer so, yay! Ne, ihren aufgerichteten Schwanz, wir erinnern uns, halten Wolf und Schwein, nicht ganz so intelligent, für ein Schwert. Ihr Hüpfen interpretieren sie so, als würde sie mit Steinen schmeißen wollen.
Also, voll bescheuert eigentlich. Wie soll denn das aussehen? Also, wie soll das denn? Warum? Na, egal.
Ja. Naja, und dann kommt ja noch der dritte Punkt. Die Katze beißt ja dem Schwein auch noch in die Ohren, weil sie denkt, das ist eine Maus. Ja, genau. Also im Prinzip gewinnen die beiden durch ein Missverständnis. Der Sultan, um den es aber eigentlich geht, der quasi ja der Auslöser dieses ganzen Konfliktes ist, ist total passiv. Der Schwein wiederum ist nicht so ein guter Partner wie die Katze, denn es kriegt Angst, schiebt dem Wolf die Schuld in die Schuhe, lässt ihn auf dem Baum sitzen und verschwindet. Aber trotzdem schließen der Wolf und der alte Sultan Frieden. Und ich fand, das war dann irgendwie so ganz schnell hinterhergeschoben. Schwein weg, sagt noch, ja, der ist da oben auf dem Baum. Und dann ist der letzte Satz so, ja, und die schließen Frieden. Da steht man dann als Leserin und Leserin so ein bisschen da und fragt sich ja schon, was können wir denn hier eigentlich aus dem Märchen mitnehmen? Zum einen natürlich, die Hauptfigur ist ein Tier, der alte Sultan. Er befindet sich in zwei Lebenswelten. Er ist Teil der Menschenwelt und Teil der Tierwelt. Er interagiert mit beiden und muss in beiden Welten seinen Platz finden und auch behaupten. Dem Bauern muss er seinen Nutzen beweisen, sein Leben ist vom Menschen abhängig. Aber auch in der Tierwelt muss er Konflikte austragen und sich gegen die Forderungen eines scheinbar stärkeren, ranghöheren Tieres behaupten. Tiermärchen scheinen also zwei verschiedene Perspektiven abzudecken. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier und die Beziehung zwischen verschiedenen Tieren. Der alte Sultan zeigt aber nicht nur, dass das Tier vom Menschen abhängig ist, auch der Mensch braucht das Tier. Nicht bloß als reines Nutztier, sondern auch als Freund und Helfer. Wenn ihr euch zum Beispiel an Rotkäppchen erinnert, dann erinnert ihr euch vielleicht auch daran, dass wir in diesem Zusammenhang natürlich auch über die Rolle des Wolfes gesprochen haben. Und er ist, wie gesagt, nicht nur in Rotkäppchen, im Märchen oft der Bösewicht. In Bezug auf Rotkäppchen, aber auch symbolisch für die dunklen Triebe und bösen Absichten eines Mannes zu interpretieren. Da müssen wir auch gar nicht viel interpretieren oder die Tiefenpsychologie bemühen, denn diese Deutung liegt bereits in der Aussageabsicht von Charles Perrault. Er hat das Märchen ja bewusst als Warnung für junge Frauen verfasst.
Und ich habe den Wolf so gerne so lüstern eingelesen.
Ja, der war nochmal eine Stufe krasser als der Frosch.
Ja, ne? Das stimmt.
Wollen wir doch tiefenpsychologisch denken, können wir Brüderchen und Schwesterchen heranziehen. Im Zusammenhang mit diesem Märchen haben wir in Folge 49 ja auch darüber gesprochen, dass man Schwesterchen und das Reh auch als zwei Seiten einer Person interpretieren könnte.
Trevermann!
Beim alten Sultan müssen wir, finde ich, so weit gar nicht gehen. Hier haben wir die Beziehung zwischen Mensch und Tier ganz klar definiert. Der Hund ist kein verwandelter Mensch, er ist und bleibt ein Hund. Und es ist genau dieser Hund, der uns Menschen zeigt, was echte Freundschaft ist, was Loyalität bedeutet und dass Alter und Krankheit nicht den Wert eines lebenden Wesens ausmachen.
Ja, an Adaptionen gibt es nicht so viel, aber mehr als ich gedacht habe. Es gibt ein Hörspiel mit Sprecherinnen und Sprechern des Landestheaters Innsbruck, das ich auch aus der Kindheit kenne, deswegen kenne ich das Märchen auch schon relativ lange. Das ist auch echt gut gemacht, kann man sich wunderbar anhören, das gefällt mir. Dann gibt es eine Folge in der japanischen Anime-Reihe Gurimu Meisaku Gekijo, zu Deutsch Grimms Märchen, sorry für meine Aussprache. Aus dem Jahr 1987 ist es die Folge 19, da wird das Märchen eben dargestellt. Also die haben ziemlich viele Märchen, nicht immer so ganz urtexttreu eben als Anime bearbeitet. Und dann gibt es noch eine gar nicht so alte Fassung, zwar bei Simsalagrim. Die Folge 4 der dritten Staffel behandelt das Märchen Im Jahr 2010 ist das entstanden. Und das war's schon. Also leider keine Oper, kein Musical oder kein großer Ölschinken im Museum.
Ich habe aber noch eine Ergänzung, denn ich kenne auch eine Hörspielfassung. Und zwar, vielleicht werden sich die ein oder anderen Kinder aus den 90ern noch an Märchen dieser Welt erinnern. Das ist ein Kassettenkoffer. Ich glaube, wir haben da schon in unserer Hörspielfolge oder so mal drüber gesprochen.
Na, das hatten wir in der Folge zu Das Unglaublichste.
Ja, genau. Ja, genau. Weil nämlich auch dieses Märchen von Hans Petsch erzählt wird. Ich glaube, das gab mehrere Koffer davon. Und
ich
da gab es immer so ein,
mal gesagt, ne?
Ich glaube, ja. Und dann war immer so ein Heftchen dabei, wo du das auch nochmal nachlesen könntest. Und da war der alte Sultan drin. Und das mochte ich früher sehr, sehr gerne. Und deswegen kannte ich das Märchen überhaupt.
Hattest du das aus deiner Kindheit, Jenny?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte das in keinem Märchenbuch. Ist mir nicht begegnet.
Schade eigentlich, ne?
Ja, das ist sehr schön, ja.
Ja, nach Zaubermärchen, Schwankmärchen, Blaubartmärchen, Weihnachtsmärchen, Gruselmärchen, Lügenmärchen, Kettenmärchen und Feenmärchen ist es heute endlich soweit. Jenny hat es ja schon ein bisschen abgefeiert. Wir schauen uns die Unterkategorie der Tiermärchen an. Ein Merkmal von Märchen ist ja, dass darin Tiere vorkommen. Christian hat es ja eingangs auch schon gesagt, irgendwie ist ja in fast jedem Märchen irgendwie ein Tier drin. Und die können da auch ganz selbstverständlich irgendwie mit Menschen sprechen oder kommunizieren. Sie können Magie ausüben. Sie sind ein wichtiges Element. Tiermärchen demnach also auch eine wichtige Unterkategorie von Märchen. Schauen wir uns also mal an, was sind Tiermärchen jetzt eigentlich genau? Vorab muss man erstmal sagen, eine einheitliche, wissenschaftlich verbindliche Definition für Tiermärchen gibt es nicht. Es gibt aber kaum ein Märchen, in dem keine Tiere auftauchen und wenn es halt nur die schlafenden Fliegen an der Wand von Don Rös ins Schloss sind oder eben das Pferd, das scheinbar wahrscheinlich die Kutsche ziehen muss. Doch nur weil Tiere in einem Märchen auftauchen, macht sie das natürlich nicht automatisch zu Tiermärchen, weil sonst müssten ja nahezu alle Märchen Tiermärchen sein und dann könnten wir uns alle anderen Unterkategorien auch schenken. Es gibt aber einige Merkmale, die in der internationalen Märchenforschung als typisch Tiermärchen gelten. Und das sind erstens, die Hauptfiguren im Tiermärchen sind Tiere. Zweitens, Tiere sind Träger der Handlung. Drittens, Tiere verkörpern bestimmte Eigenschaften. Und viertens, wir haben oft das David gegen Goliath-Motiv, also der Schwache gegen den Starken. Und das haben wir im alten Sultan ja sogar doppelt, Mensch und Wolf. Gerade durch die Punkte 3 und 4, also Tiere verkörpern bestimmte Eigenschaften und dieses Schwach gegen Stark, drängt sich eine andere epische Textsorte geradezu auch. Und auch sie haben wir schon genannt, die
Fabel.
Und dahin machen wir jetzt erstmal einen kleinen Exkurs, weil dadurch werden Tiermärchen auch nochmal ein bisschen greifbarer. Bei einer Fabel handelt es sich um eine kurze, beispielhafte Erzählung, die eine moralische Lehre vermittelt. Dabei werden meist bestimmte menschliche Eigenschaften auf Tiere übertragen. Die Handlung ist frei erfunden und im Wesentlichen orientiert sich die Fabeldichtung an den Fabeln des antiken Dichters Aesop. Eine Fabel hat folgende Merkmale. Überwiegend spielen Tiere die Hauptrolle. Fabeln sind einfach, es gibt nur wenige Figuren. Die Figuren erleben keine charakterliche Veränderung. Zeit und Ort in einer Fabel sind nicht genau bekannt. Fabeln verweisen auf allgemeingültige Themen und sie haben immer eine belehrende Moral. Alle dieser Merkmale müssen in jeder Fabel vorkommen. Den Großteil davon findet man aber meist in ihnen wieder.
Also ich muss sagen, ich bin nicht so der Fabelfreund. Ich erinnere mich an den Lateinunterricht, wo wir viele Fabeln übersetzt haben. Ameise und Heuschrecke und sowas alles. Oder Fuchs und der Rabe. Ich verstehe die Moral dahinter natürlich. Ja. Und von daher sind die ja nicht sinnlos. Aber irgendwie konnte ich mich damit trotzdem nie so richtig anfreuen, beziehungsweise mich dafür nicht so richtig begeistern, sagen wir vielleicht besser so.
Also im Deutschunterricht hat mich das mit der Moral immer sehr gestresst. Wenn die nicht direkt drunter stand, dachte ich manchmal so, ja, okay.
Ich weiß noch, wir hatten im Englischunterricht auch mal eine Fabel von irgendwie einer Motte, die halt ins Licht fliegt. Und ich habe ja mit meinen damals, weil ich ja keine Vokabeln gelernt habe, ich war ja eine sehr faule Schülerin, habe ich natürlich nur die Hälfte verstanden. Und ich weiß noch, dass ich mir dann irgendwas zusammenfabuliert habe, was denn die Lehre von, auf Englisch, ganz brillant, was denn dann diese Lehre von dieser Fabel sein könnte, fand ich auch nicht so gut. Und tatsächlich verbinde ich die Fabel immer mit dieser Englischarbeit. Also es ist auch bei mir sehr negativ verknüpft.
Aber wo du Englischunterricht sagst, wir haben nämlich da auch Fabeln gelesen, modernere Fabeln. Ich habe den Namen des Schriftstellers leider vergessen, wo irgendwie auch ein Einhorn im Garten auftaucht und der Mann dann am Ende, weil er das Einhorn sieht, in der Klapsmühle landet oder so. Also ein bisschen modernisierte okay. Und nicht so klassische Fabeln. Ich reiche das auf Instagram mal nach.
Ja, bitte, das wäre mal spannend.
Ich habe die noch neulich irgendwo gefunden, sogar die alten Englischkopien. Ich habe die aufbewahrt. Das reiche ich nach.
Okay, also erzähl nicht öffentlich von deinen Einhörnern, sonst kommst du in die Klapsmühle.
Hexen im Einhorn wo, nie gesehen, kenne ich nicht.
Okay, dann machen wir mal ganz schnell weiter, damit Christian jetzt hier nicht in die Bedrulle kommt. Wir haben es gehört, typisch für eine Fabel ist die Personifikation von Tieren. Sie spielen in einer Fabel meist die Hauptrolle und verkörpern menschliche Eigenschaften wie Gier, Klugheit, Faulheit oder Stärke. Deswegen kann man Fabeltiere auch immer mit bestimmten Eigenschaften gleichsetzen. Ich dachte, wir machen jetzt auch mal ein kleines Quiz. Und zwar habe ich euch ein paar Tiere und ihre Fabelnamen sowie ihre Eigenschaften mitgebracht. Und ich würde euch jetzt einfach mal ein paar Tiere nennen und ihr könnt ja mal vielleicht sagen, ob ihr den Fabelnamen wisst und ob ihr auch wisst, welche Eigenschaften damit verbunden sind. Und wir fangen mal ganz einfach an mit dem Fuchs.
Der ist schlau und heißt Reinicke.
Sehr gut.
Und ist aber auch listig, also nicht so positiv schlau unbedingt. Also genau. Nur so ein bisschen zwiespältig.
Ich glaube, das nächste ist auch noch einfach der Bär.
Erinnerst du dich, Jenny? Der Meister?
Nee, habe ich schon wieder vergessen.
Meister Petz.
Ach ja, genau.
Genau, und der gilt so als gutmütig, freundlich, aber auch etwas einfältig.
Bisschen
und
trottelig, ne? Ja.
Genau. So, jetzt extra für Jenny, der Kater.
Ja, Jenny, jetzt bin ich aber maßlos enttäuscht.
Ja, Entschuldigung, Katzen sind schlau.
Nee, in der Fabel eher nicht. Vielleicht, weil es ein Kater ist. Das passt auch wieder eigentlich
bitte?
Zum
Bauern. Gender-Bashing hier.
Also Eigenschaften für einen Kater in der Fabel sind nämlich stur und eigensinnig.
Und das ist der Murr, ne?
Ja, Murr oder auch Murner oder Hinze.
Ja, stur passt schon zu Katzen, das stimmt.
Ja, welcher nicht fehlen darf, weil wir natürlich heute auch schon hatten, der Wolf.
Isegrim. Und der ist auch so ein bisschen verschlagen, ja, böse und auch nicht so ganz klug immer.
Auf
ne?
jeden Fall, genau. Dann nehmen wir mal den Hund dazu.
Der hat ja auch einen Fabelnamen.
Mhm. Kannte ich aber vorher auch nicht.
Den habe ich ihn auch nicht behalten, muss ich sagen.
Also passend zum alten Sultan gilt er als treu, ja, aber auch sorglos. Und das ist Hylax.
Ah ja, guck mal.
Mhm. Okay, und jetzt machen wir noch einen witzigen, finde ich. Und das ist der Rabe.
Der ist auch so ein bisschen einfältig, ne? Und eitel, glaube ich, auch, ja, ne? Mit seinen glänzenden Federn.
Genau. Ist aber auch ein kleiner Klugscheißer.
Ja.
Und auch diebisch.
Aber den Namen lass mich mal überlegen. Gib mal einen Anfangsbuchstaben. P.
P.
Peter.
Genau, der eitle Peter. Nein, es ist Pflückebeutel.
Und das ist sehr lustig.
Das ist lustig, ich, oder?
Aha.
Ja.
Also mein nächstes Haustier, egal was es ist, wird Pflückebeutel heißen.
Ja. Das ist schon irgendwie süß.
Ja, finde ich auch. Vielleicht könntest du deinen kleinen Ostheimer Raben, der eigentlich eine Krähe sein soll, ja, aber so nennen.
Ich habe, der ist, ausgerechnet der Rabe ist nicht von Ostheimer. Die von Ostheimer finde ich nämlich nicht so hübsch und das ist von der Konkurrenz, aber schwamm drüber.
Egal, so genau nehme ich
ja,
das
alles
nicht.
Gut.
Aber du könntest ihn Pflückebeutel.
Ja, ist in Ordnung. Hallo Pflückebeutel.
Und liebevoll Pflücki.
Zu dem gehört nämlich eigentlich auch noch ein Käse, passend zu der Fabel. Ne?
Ah.
Der lässt ja den Käse aus dem Schnabel fallen, weil der Fuchs ihn eben beziert, dass er seine schöne Stimme, haha, das Krächzen erschallen lässt und dann fällt ihm der Käse aus dem Schnabel.
Mhm. Also wie ihr sehen könnt, die Charaktere der Tiere in Fabeln, das wird ja durch die Namen auch schon so ein bisschen deutlich, sind nicht besonders vielschichtig, sondern auf einzelne Eigenschaften beschränkt. Und dadurch benötigen sie keine weiteren Erklärungen und oft ist schon im Vorfeld klar, dass beispielsweise der schlaue Fuchs über den bösen Wolf triumphieren wird oder dass eben der Pflückebeutel so dumm ist und den Käse aus seinem Schnabel fallen lässt. Wie ist das denn mit Eigenschaften von Tieren im Märchen? Also können wir da eine Parallele ziehen?
Ja, Fuchs und Wolf, finde ich, gibt es schon Gemeinsamkeiten. Beim Bären auch zum Teil. Wobei der Bär bei Schneeweißchen und Rosenrot, der ist ja auch kein richtiger Bär, genau, sondern ein verzauberter Prinz. Der ist nicht so trottelig, sondern eher ein bisschen brutal sogar, weil er den armen, nicht ganz so armen Zwerg, sag ich mal, dann am Ende totschlägt.
Die Raben sind doch auch eitel, ne? Und
ja, die sieben Raben, aber ja, das sind auch keine richtigen Raben.
Genau,
ne?
Ich glaube, da stoßen wir nämlich schon auf das Problem, dass Tiere im Märchen natürlich nicht immer nur, jetzt in Anführungszeichen, reine Tiere sind, sondern dass es natürlich auch manchmal verwandelte Menschen sind. Und das macht natürlich das Auftreten von Tieren im Märchen schon sehr viel vielschichtiger, als wir das in der Fabel haben.
Im Waldhaus zum Beispiel ist es nämlich auch so, dass schön Hühnchen, schön Hähnchen und schöne bunte Kuh auch die verwandelten Diener des Prinzen sind, ne? Und entsprechend anders agieren, als jetzt zum Beispiel Huhn und Henne in dem Märchen Der Zaunkönig von den Grimms zum Beispiel, wo es eben richtige Hühner, Vögel sind.
Ja, ich denke, das werden wir gleich auch noch mal ein bisschen vertiefen. Was auf jeden Fall auch noch ein Unterschied zwischen Märchen und Fabel ist, ist die Lehre. Denn das ist ja das Kernelement der Fabel. Sie ist immer am Ende der Erzählung zu finden. nicht immer allerdings klar ausformuliert. Das ist ja das Problem, auf das Jenny gerade hingewiesen hat. Denn der Lesende oder die Lesende ist dazu aufgefordert, über die Fabel nachzudenken und daraus eben die Lehre für sich abzuleiten. Und diese Lehre lässt sich meist auch in einem Lehrsatz zusammenfassen, wie zum Beispiel Hochmut kommt vor dem Fall, wie bei der Fabel der Rabe und der Fuchs. Oder wir können es auch mit Lessings Worten sagen. Wenn wir einen allgemeinen moralischen Satz auf einen besonderen Fall zurückführen, diesem besonderen Fall die Wirklichkeit erteilen und eine Geschichte daraus dichten, in welche man den allgemeinen Satz anschauend erkennt, so heißt diese Erdichtung eine Fabel. Ja, jetzt haben wir hier im Märchenpott ja schon öfter mal festgestellt, dass Märchen aber durchaus auch eine Moral haben, dass zum Beispiel den Grimms ja die pädagogische Lehre ihrer Märchen sehr, sehr wichtig war und dass Märchen sich eben durchaus auch moralisch lesen lassen. Tiere kommen auch oft drin vor, oft ebenfalls ausgestattet mit typischen Eigenschaften, die man irgendwie wiedererkennt. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz so klar sind, wie das bei der Fabel der Fall ist, können wir schon relativ schnell zuordnen, das Tier steht auf der guten und das Tier steht auf der schlechten Seite. Zumindest Volksmärchen sind, so wie Fabeln auch, sehr simpel gehalten. Es gibt keine ausführlichen Charakterstudien oder Beschreibungen, es gibt nur wenige Figuren und auch die Sprache ist einfach und allgemein verständlich gehalten. Volksmärchen verzichten in der Regel ebenfalls auf konkrete Ort- und Zeitangaben und beziehen sich auch auf allgemeingültige Themen. Ja, also was ist denn jetzt wirklich der Unterschied zwischen Märchen und Fabeln? Erstens kann man sagen, Fabeln haben meist einen namentlich bekannten Verfasser und gehören damit im engeren Sinne nicht zu den folkloristischen Erzählungen. Die Figuren im Märchen machen eine Wandlung durch. Die Zuteilung von Eigenschaften in der Fabel ist aber klar. Im Märchen durchleben Menschen und Tiere durchaus eine Wandlung. Sie begeben sich auf eine Heldenreise, auf eine Suchwanderung. Das haben wir in der Fabel nicht. Tiere in der Fabel sind immer Tiere. Das ist der Punkt, den wir gerade schon angesprochen haben. Im Märchen ist die Sache nämlich deutlich komplexer. Tiere können Tiere sein, aber auch verwunschene oder verwandelte Menschen. Menschen können zu Tieren, Tiere zu Menschen werden. In Fabeln kommen fast nur Tiere vor, manchmal vielleicht auch noch Pflanzen oder bestimmte Gegenstände. Bei Märchen ist der Figurenpool viel, viel größer. In der Fabel agieren Tiere in einer festen Umgebung, die sie nicht verlassen. Märchenfiguren hingegen bewegen sich in ganz verschiedenen Welten und können die reale Welt ja auch verlassen und in irgendwelche transzendenten Welten verschwinden. Tiere im Tiermärchen sind Hauptfiguren und Handlungsträger. Im Märchen allgemein können sie aber auch als Helfer auftreten und stehen den Hauptfiguren mit Trost und Rat zur Seite. Und Märchen vermitteln auch eine Moral. Diese ist aber deutlich vielschichtiger. Das gilt insgesamt ja für die Deutungsmöglichkeiten von Märchen, wie wir hier immer wieder feststellen. Sie lassen sich eben nicht wie die Fabel auf einen Lehrsatz herunterbrechen, sondern bieten ganz unterschiedliche Interpretations- und Deutungsansätze. Außerdem findet im Tiermärchen, wie im Märchen allgemein, eine Interaktion zwischen Mensch und Tier statt. Und daraus ergeben sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen, die Fabel eben nicht aufwirft. Zum Beispiel, warum ist im Märchen das Schicksal des Menschen so eng mit Tierbegegnungen verknüpft? Ist das Tier im Märchen Abbild eines menschlichen Wesenszugs oder Ausdruck seiner Psyche? Oder ist das Tier selbst Handelnder oder Spezies? Können Märchen uns lehren, unseren Herrschaftsanspruch über Tiere zu überdenken, siehe zum Beispiel der alte Sultan, und zeigen uns die Geschichten von hilfreichen Tieren, dass der Mensch sie für seine eigene Selbstverwirklichung braucht? Ja, diese Fragen kann und will ich hier gar nicht beantworten und ihr müsst das auch nicht tun. Wir können das Ganze vielleicht einfach als Anregung zum Nachdenken nehmen und in folgender These bündeln. Fabeln ermöglichen es uns, allgemeingültige Lehren abzuleiten. Märchen regen dazu an, die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu überdenken. Tiermärchen haben demnach Berührungspunkte mit Fabeln. Das, was wir aus ihnen ziehen können, ist aber deutlich komplexer.
So, und jetzt haben wir ja schon eine Menge zur Interpretation gehört, aber jetzt bleibt ja eigentlich noch die Frage, und die habe ich mir heute gestellt, welche Beziehung gibt es denn zwischen Tier und Mensch?
Jenny hat eine Frage.
Über die Jahrtausende hat sich das Verhältnis zwischen Tier und Mensch immer wieder verändert. In der Steinzeit waren Tiere für Menschen lediglich Beute, durch die sie überleben konnten. Die erste radikale Veränderung der Mensch-Tier-Beziehung begann um das 20. Jahrhundert vor Christus, als die Menschen begannen, gezielt Pflanzen anzubauen und die ersten Tiere zähmten. Zu den früheren Haustieren gehörten zum Beispiel Auerochsen, Wildschafe, die hast du bestimmt auch alle bei deinen Figuren, Christian.
Ja.
Ziegen waren dabei,
ja.
Hühner hatten wir auch und Wölfe. Dadurch hatten die Menschen nicht nur Fleisch und andere tierische Produkte vorrätig, sondern konnten auch Tiere zu ihrem Schutz halten. Gerade weil es in Europa und Asien im Gegensatz zu Australien große Nutztiere gab, die man zähmen konnte, entwickelte sich die Landwirtschaft hier besonders schnell. Weil ich meine, Menschen sind jetzt körperlich, wenn wir mal ehrlich sind, nicht so gut ausgestattet.
Und so ein Känguru vom Flug stelle ich mir auch eher schwierig vor.
Das stimmt. Vielleicht könnte man den Flug an den Schwanz machen.
Ja. Oder so. Hat man immer so Bodenwellen auf dem Acker.
Genau. Doch an der Beziehung zwischen Mensch und Tier änderte sich wenig. Der Mensch war der Herrscher, das Tier der Beherrschte. Dies zeigte sich auch in der griechischen Mythologie in der Geschichte des Prometheus. Die Menschen lernten sich, die Tiere untertan zu machen und sie für ihre Zwecke einzuspannen. Zitat. Trotzdem war in der altgriechischen Religion von Eleusis eins von den wichtigsten drei Geboten, dass man Tieren keinen Schaden zufügen soll. Grundsätzlich sah sich der Mensch also für das Wohl der Tiere verantwortlich.
Aber paradox, weil da ja durchaus auch noch Tiere wirklich den Göttern als Opfer dargebracht wurden, ne?
Auf jeden Fall. Ursprünglich gab es also eine sehr enge Beziehung zwischen Mensch und Tier und die Menschen haben sich in einer Einheit mit ihnen gesehen. Ja, aber man war ja noch näher an der Natur dran als heutzutage, ne?
Und es wurden ja auch nur bestimmte Tiere geopfert, ne? Also, oder es gab heilige Tiere, die ja nicht geopfert wurden zum Beispiel, ne?
Genau. Da war der Mensch ja immer schon sehr selektiv,
ja,
bis
total.
Heute, ne?
Mhm.
Welche Tiere quasi
gut sind und welche,
ja,
dann auch gegessen,
ja,
werden können.
Ja, Hühnerbrust, so, lecker, aber Meerschweinchen braten,
i. Genau, ja.
Ein Running Gag übrigens, nur mal so am Rande. Ich möchte euch ja immer noch zum Meerschweinchenbraten einladen. Mal gucken, ob das mal klappt.
Niemals.
Oh, das ist echt übel.
Christian wird wieder geschmacklos. Ich finde, du solltest schnell weitermachen.
Ja, ich mache schnell. Auch viele Gründungsmythen beziehen sich auf Tiere, was zeigt, welche wichtige Rolle sie spielen. Die Gründungsgeschichte Koreas zum Beispiel klingt auch ein bisschen wie ein Tiermärchen. Hier verwandelt der Himmelssohn nämlich einen Bär in eine Frau, die er nachher zu seiner Frau nimmt. Ja, erstmal wird die ein Bär und dann kann man sie heiraten, keine Ahnung.
Ja, dann kann man sie halt so formen, wie man sie haben möchte, ne?
Und der Sohn der beiden, Tangun, ist der erste König Koreas.
Und der Tangun-Mythos ist immer noch so als Begründermythos und in Nordkorea gilt das bis heute.
Ja, aber auch, genau, im Mitteleuropäischen haben wir das ja auch, die Merowinger zum Beispiel. Mhm. Merowech, dieser mythische Urahn, der soll ja auch irgendwie Sohn eines Meeresungeheuers und was weiß ich von wem noch gewesen sein.
Ja.
Also ganz fremd ist das auch hier nicht.
Da liegt auch irgendwie eine gewisse Faszination drin. Also,
ja,
ich kann das schon verstehen.
Ja,
also es ist auch gerade, als du das mit den Skills nochmal so gesagt hast, es stimmt ja auch. Ich meine, wenn du ein Haustier hast, ich meine, wir wissen das jetzt von deinen süßen Kätzchen, Jenny, wenn so ein Tierchen da guckt und dann springt die einfach auf die Tür oben hoch und balanciert da lang und du denkst dir, krass, also wenn ich das auf mich übertrage, springe ich, ja okay, ich springe tatsächlich nur 2 Zentimeter hoch, aber das ist einfach krass, was die für Skills haben. Und ich verstehe schon, dass da eine Faszination drin steckt. Und wenn man dann noch weiterdenkt und bedenkt, dass man Tieren ja auch gewisse Eigenschaften zugesprochen hat, ja.
Oder Gämse und Steinböcke in den Bergen, wenn die da,
ja,
die Wände hochspringen,
ja,
wo man sich denkt, das schaffen die niemals.
Genau.
Und dann hopsen die da rum, als wäre das ein Pappenstiel, ne?
Ja, ja, und ich meine, damals war ja auch noch so gar nichts irgendwie erforscht. Und dann ist das sowieso auch irgendwie ein Mysterium, ne?
Ja, wir haben das jetzt zum Beispiel noch, da werden wir ja dann in den dunkleren Zeiten dieses Jahres drauf zu sprechen kommen, den Werwolf, ne? Ist ja auch so ein Beispiel dafür.
Genau. Und schon im 9. Jahrhundert vor Christus lernten die Menschen auch die Kraft der Tiere für sich zu nutzen, also wieder zu den Skills.
Mhm.
Und das Rind wurde zum Beispiel zum ersten Zugtier der Geschichte. Und nicht nur zum Lastentragen wurden die Tiere genutzt, sondern auch als Transportmittel für Menschen. Und auch die besonderen Skills der Tiere wurden weiterhin genutzt, so zum Beispiel Schweine für die Trüffelsuche, weil die ja eine besonders gute Nase haben. Und auch Hunde zum Schaf- und Ziegenherden zusammenhalten. Ich habe letztens, da fällt mir gerade so ein auf Insta, so ein Meme gesehen, da ist dann ein Hund vom Bildschirm mit einer Schafherde und dann stand da Home Office.
Cool.
Okay, kleines Rande. Im Mittelalter wurden Tiere zur Bekämpfung eines neuen Problems eingesetzt. Durch die Verstädterung lebten immer mehr Menschen auf kleinem Raum zusammen, was auch das Problem von Müll und Ungeziefer vergrößerte.
Oh, Rattenzahn, oh, Rattenzahn.
Hatten wir doch erst in unserer Rattenfängerfolge, ne?
Genau, das Thema hatten wir schon mal. Hunde und Schweine erwiesen sich tatsächlich als sehr effektive Müllschlucker. Und als im Jahr 1131 der Sohn des damaligen französischen Königs vom Pferd fiel, weil dieses vor einem Schwein scheute und sich dann das Genick brach, verbot er, dass Schweine zur Müllentsorgung eingesetzt wurden, was natürlich nicht so gut war, weil das Müllproblem stieg und Seuchen griffen um sich. Ja, nicht nur Krankheiten, sondern auch Tiere wurden zur Plage. Das Rattenproblem. The Rats. Hatten wir ja auch in unserer letzten Folge. Und neben den Rattenfängern waren auch Hauskatzen nützliche Schädlingsbekämpfer. Mitte des 13. Jahrhunderts änderte sich dies, weil Kirchenvertreter immer häufiger Katzen als Boten des Teufels bezeichneten. Teufelskatze. Bis zum Abschluss der Reformationsbewegung im 17. Jahrhundert wurden sogar regelmäßig Gerichtsprozesse gegen Katzen geführt, die nicht selten mit dem Todesurteil endeten. Und da wird euch die Ela mal kurz noch was zu erzählen.
Ja, das ist nämlich ein Thema, auf das ich bei der Recherche für unsere Folge 77 zum Thema Verbrechen im Märchen gestoßen bin. Im Podcast haben wir da nicht drüber gesprochen, aber wir haben da schon mal ein Reel auf Insta zu gemacht. Also hier nochmal der Verweis auf unserem Insta. Account. Folgt uns da gerne. Da gibt es auch nicht nur Sachen, die wir hier im Podcast besprechen, sondern auch ganz viele andere kuriose und unterhaltsame Fakten aus der Welt der Märchen. So, Tierprozesse. Zwischen dem 13. und dem 17. Jahrhundert konnten auch Tiere angeklagt werden. Und in diesen sogenannten Tierprozessen wurden sie verurteilt. Griffen Tiere zum Beispiel Menschen an, richteten Schaden an oder waren bei einem Verbrechen anwesend und leisteten keine Hilfe, wurde gegen sie ein ordentlicher strafrechtlicher Prozess geführt. Im Jahre 1457 stand zum Beispiel im schweizerischen Savigny eine Sau mit ihren 6 Ferkeln vor Gericht und ihnen wurde zur Last gelegt, einen 5-jährigen Jungen getötet zu haben. Während die Sau schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde, entschied das Gericht, die Ferkel aufgrund ihrer Jugend freizusprechen.
Ist ja wie bei den echten Hexenprozessen hier in Horses hatten wir in der Hexenfolge. Da wurden ja auch nur die Eltern hingerichtet und die Kinder wurden nur der Herrschaft verwiesen.
Genau, weil, so auch bei den Ferkeln, sie seien schließlich Schuld und hilflos dem schlechten Einfluss ihrer Mutter ausgesetzt gewesen. Und auch Kirchengerichte führten Tierprozesse. So wurden Heuschrecken, Schnecken oder Mäuse unter Androhung von Exkommunikation dazu verurteilt, von ihrem schädigenden Verhalten abzulassen.
Aber es gab auch fromme Tiere, wie zum Beispiel die heilige Makrele. Kleiner Scherz am Rande.
1478 klagten Bürger und Bürgerinnen in Bern Maikäferlarven an und die Insekten bekamen sogar einen Verteidiger. Das klingt für uns heute natürlich total absurd. Für die Menschen damals waren Tierprozesse aber ein Versuch, ein Problem wie etwa Schädlingsbefall mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu lösen. Außerdem lebten Menschen und Tier früher, wir haben es schon gehört, viel enger zusammen und das führte natürlich zu Konflikten. Und natürlich spielte dabei auch die Religion eine Rolle. Der Allmachtsglaube aus der Bibel ließ die Menschen meinen, sie hätten das Recht, alles zu beherrschen, eben auch die Tiere. Ja, abschließend kann man noch sagen, die Funktion von Tierprozessen ist bis heute nicht abschließend geklärt. Wegen der vielen Quellen gehen die meisten WissenschaftlerInnen aber davon aus, dass es Tierprozesse tatsächlich gegeben hat.
Und auch erst mit dem Beginn der Aufklärung im 18. Jahrhundert und der Abkehr von religiösen Dogmen wandelte sich das Verhältnis von Mensch und Tier. Die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Forschung verstärkte das Interesse für die Fähigkeiten der Tiere und deren Erforschung.
Ja, letztlich sind ja dann so Biologie und daraus dann Zoologie auch erst in dieser Zeit so richtig entstanden. Es gab zwar im Mittelalter so Darstellungen mit Tieren, auch schön bebildert, aber weil die nie irgendwie einen Elefanten oder eine Giraffe gesehen haben und aus diesen Beschreibungen versucht haben, dann was zu zeichnen, erkennt man nicht immer, was das eigentlich darstellen soll. Ne?
Und Tierdokus retten immer das Fernsehprogramm.
Ja,
das stimmt.
Durch die Industrialisierung war das Reitpferd zwar arbeitslos geworden, dennoch wurden weiterhin tierische Helfer in unterschiedlichen Bereichen benötigt. Beispielsweise Kanarienvögel in Bergwerken, die vor giftigen Gasen warnten.
Ja, in Essen Richtung Zollverein gibt es ja diese riesigen gelben Kanarienfiguren, die da so also überdimensional, also weit überdimensional stehen. Die sind schon richtig cool, finde ich. Also als Denkmal für die lebensrettenden Vögelchen.
Im 20. Jahrhundert wandelte sich die Mensch-Tier-Beziehung sehr stark. Auf der einen Seite wurden Tiere in dieser Epoche bis heute maßlos ausgebeutet durch massenhafte Fleischproduktion, Massentierhaltung, Tierversuche und so weiter. Auf der anderen Seite werden sie hochgeschätzt als Haustiere. Hund ist der Freund des Menschen, in der medizinischen Therapie werden Tiere eingesetzt. Tierschutz, Artenschutzprogramme, Polizeihunde und so weiter.
Wir haben bei Chorproben übrigens auch manchmal die Hündin einer Mitsängerin da und sie hat den Titel Therapiehündin jetzt bekommen, weil sie echt immer eine gute Stimmung verbreitet.
Ja, das können Tiere auch einfach.
Ja. Man ist dann auch einfach glücklich und man hat ja auch, glaube ich, schon wissenschaftlich erwiesen, dass zum Beispiel jetzt Katzen streicheln oder auch generell Tiere streicheln, dass das den Herzschlag senkt und
ich glaube sogar die Frequenz des Schnurrens hat irgendwie auch einen
Einfluss.
Ja, das
kann sogar Knochenbrüche schneller heilen, haben die jetzt rausgefunden. Ja. Und ganz ehrlich, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wenn ich auf der Arbeit sitze, mal wieder keinen Bock habe und mir Katzenvideos angucke, also dann fühle ich mich auch einfach schon besser. Es hat schon einen Grund, warum die so beliebt sind.
Verstehe ich gar nicht. Ab und zu könnte ich in der Schule auch mal ein Katzenvideo gebrauchen.
Das glaube ich dir.
Ja, letztens hatte ich gesehen, dass eine Schule eine Katze als Schulkatze quasi hatte. Sowas ist auch.
Also in der Ferienbetreuung hatten wir auch mal, wir haben OGS-Schnecken. Das sind so große Achatschnecken. Die kommen dann einmal im Jahr zu uns und die nehmen die Kinder meistens auch recht gern nach anfänglichem, das ist ja schleimig, dann auf die Hand und so, weil die sind ja richtig groß. Die sind so, keine Ahnung, 20 Zentimeter lange Häuschen haben die ja, ne? Also Häuschen ist gut, ne? Und die Kaninchen der Kollegin und die Hündin, der Hund, das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt, habe ich vergessen, kommt ab und zu dann auch mal vorbei, aber nur in den Ferien, wenn weniger Kinder da sind, ne? Und das hat auch immer ganz großen Einfluss auf das Verhalten der Kinder. Ja. Die sind ja auch viel leiser, wenn auch sagen, ne, denkt daran, die sind empfindlich. Und dann, und dann sind die aber auch echt vorsichtig und nicht so grapsch, grapsch, ne? Und das hat Vorteile.
Da muss ich jetzt einfach an der Stelle, wenn wir über Tiere sprechen, das für mich emotionalste Erlebnis erzählen, was ich hatte, wenn ich daran denke, ich könnte wirklich anfangen zu heulen. Ich hoffe, es passiert mir nicht. Da waren wir mal im Zoo. Ich glaube, war das die Zoom-Erlebniswelt?
Mhm, ja.
Da hatten die Gorillas gerade Nachwuchs. Oh. Und das war so süß. Und wir standen da und haben denen zugeguckt. Und das kleine Gorilla-Baby guckte halt auch immer und hüpfte rum. Und irgendwann hast du gemerkt, okay, der hat mich registriert. Mich. Und guckte mich an. Und dann kam der auf die Scheibe zu. Oh Gott, ich kriege schon wieder Tränen in den Augen. Ich fand es so unfassbar krass. Und dann habe ich meine Hand an die Scheibe gelegt. Und er hat genau dahin auch seine Hand gelegt. Und dann hatten wir die Hände aneinander. Das war das Krasseste und wir haben uns in die Augen geguckt und hast einfach gesehen, dieses Tier erkennt, oh Gott, ich fand es wirklich krass, es erkennt dich, das nimmt dich wahr und das war so ein krasser Moment, das werde ich nie vergessen.
Ja, gerade weil Gorillas als Affen uns ja auch noch so ähnlich sind, also optisch auch und fünfen, das ist schon, verstehe ich.
Das war richtig krass, wo mir dann auch schon direkt leid tut, dass er da in diesem Käfig sitzen muss, aber dieses Erlebnis mit diesen, total krass.
Deswegen kann ich auch gar nicht verstehen, wie dann Menschen, die dann einen Regenwald abholzen, dann auch die Affen da abschlachten. Also spätestens da ist doch klar, wie ähnlich wir Lebewesen uns sind, ne?
Ja.
Und das kann ich also überhaupt nicht nachvollziehen, wie man so herzlos sein kann.
Ja, und da sind wir tatsächlich dann auch bei der misslichen Lage, für die die Mensch natürlich verantwortlich ist. Trotz Arten- und Tierschutz verhalten wir uns ja sehr rücksichtslos und beuten die Tiere aus. Aber da komme ich auch später nochmal zu. Ich möchte noch einmal kurz auf die unterschiedlichen Tierarten und unser Verhältnis zu ihnen eingehen, weil wir hatten ja gerade auch schon kurz mal angerissen, dass wir ja ganz unterschiedliche Einstellungen zu gewissen Tieren haben. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Kulturkreis an. Natürlich gab es schon immer Unterschiede zwischen einzelnen Tierarten. Ich habe jetzt mal exemplarisch ein paar herausgesucht. Da gibt es zum Beispiel die Nutztiere, die für Nahrung, Mobilität und Schutz gesorgt haben, zum Beispiel Schweine, Kühe, Pferde, Ochsen, Hühner und so weiter. Es gibt die Schädlinge wie Ratten und Mäuse, was sich im Laufe der Zeit zwar auch gewandelt hat, weil wir auch in der letzten Folge gehört haben, die Ratten oder Mäuse wurden domestiziert und werden ja heutzutage auch immer noch als Haustiere gehalten. Das Verhältnis zu Katzen war sehr unterschiedlich. Zunächst waren sie Schädlingsbekämpfer, dann Teufelsbringer und aktuell sind sie die beliebtesten Haustiere in Deutschland.
Oder ganz, ganz früh im alten Ägypten sogar göttlich, ne? Ja. Die Göttin Bastet, die da mit Katzenkopf oder ganz als Katze saß und wirklich verehrt wurde, das ist schon krass.
Ich glaube das auch. Also wer sich eine Katze anguckt, ich glaube, da ist auch was dran. Die hatten schon recht, die alten Ägypter.
Ich unterschreibe das sofort.
Die haben auf jeden Fall was sehr Herrschaft.
Jenny weiß, wovon sie reden.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wer da wen eigentlich beherrscht.
Ich habe zu Hause nichts zu sagen.
Wer eigentlich auch die Wohnung so innehat. Ne? Also wenn man sich das Katzenparadies da mit Teppichen an den Türpfosten anschaut, wo die Tierchen hochkraxeln können und den Brettern und Brücken, die da überall hängen, das ist schon eher eigentlich Katzenwohnung mit Menschenanteil.
Ich bin nur der Dosenöffner.
Ja, solange sie dich leben lassen, Jenny.
Aber das historisch innigste Verhältnis hat der Mensch natürlich zum Hund. Das erste domestizierte Tier war der Wolf. Dieser entwickelte sich zum Haushund, der als Jagdhelfer und Wächter diente. Sie waren zwar noch keine Familienmitglieder, lebten aber auch in menschlichen Siedlungen. Er entwickelte sich mehr und mehr zum besten Freund des Menschen. Dennoch zeigen heute überfüllte Tierheime und auf der Straße lebende, verwahrloste Tiere die Schattenseiten im Umgang mit Hunden und auch mit anderen Tieren.
Ja, gerade wenn dann bestimmte Rassen plötzlich in Mode sind und dann aber festgestellt wird, dass Dalmatiner durch gewisse Zeichentrickfilme dann nochmal in den 90ern gehypt, dann doch vielleicht nicht so die krass guten Familienhunde sind und dann plötzlich da dutzendweise arme Dalmatiner im Tierheim sitzen und auf neue Herrchen oder Frauchen warten. Ne?
Ja, die Tierheime sind ja eh alle permanent überfüllt. Ja, das ist ja einfach auch traurig. Und das ist jetzt im Prinzip auch die Überleitung zur Beziehung von Tier und Mensch im Märchen. Werdet ihr gleich verstehen. Ich bin nämlich bei meiner Recherche auf einen Aufsatz von Franz von Essen mit dem Titel »Das Tier und die Würde des Menschen« gestoßen, der ein Märchen der Grimms behandelt. Und das fand ich sehr spannend. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe euch das mal mit und erzähle euch das einmal kurz hier. Nämlich das Märchen »Der Hund und der Sperling«. Und das ist an Stelle 58 der Kinder- und Hausmärchen zu finden. Kennt das jemand von euch?
Ja, ich hatte das als Hörspiel früher, deswegen kenne ich das.
Ich nicht.
Also ich erzähle euch mal kurz, worum es geht, verknüpfe das aber diesmal mit Interpretation. Ich kann auch ein bisschen Interpretation.
Wow. Aber nur ein ohne bisschen. Drewermann.
Aber nur ein bisschen.
Und ohne Elenas Deutschstunde.
Stimmt. Drewermann, Weber, also alles auf einem Niveau.
So, dann lasst mich jetzt mal ran. Und zwar, ein Schäferhund hatte einen Herrn, der ihn nicht gut behandelte und ihn hungern ließ. Aus Verzweiflung rannte der Hund fort und traf einen Sperling. Die Formulierung ist hier sehr traurig, was zeigt, dass der Hund immer treu gegenüber seinem Herrn war, obwohl er nicht gut behandelt wurde. Sehr viele Parallelen zum Sultan bislang, ne?
Definitiv.
Es zeigt also, wie wehrlos der Hund war und dieser trifft auf dieses sehr unbedeutende Tier, den Sperling. Der Vogel steht für das Symbol der Freiheit und ist durch seine Fähigkeit des Fliegens in einer für den Menschen nicht zu erobernden Welt zu Hause.
Ich habe übrigens als kurzen Einschub eine familiäre Beziehung zu einem Sperling, denn meine Mutter ist eine geborene Wrubel, also Wrobel dann eingedeutscht. Der Strich über dem O ist weggefallen, deswegen wird es dann O gesprochen hier. Das heißt übersetzt Sperling oder Spatz eben.
Ach, cool.
Also meine Mutter ist eine geborene Frau Sperling oder Frau Spatz übersetzt.
Vielleicht magst du deswegen Vögel so gerne.
Ja, das kann sein, aber das stimmt wirklich. Ich mag Vögel besonders gerne, weil ich auch einen kleinen Schnabel habe.
Das wollte ich jetzt nicht so sagen, dass vielleicht deswegen deine Nase auch wie ein kleines Geierschnäbelchen aussieht.
Denn, um das nochmal hier die charmante Seite der beiden Damen hier an meiner Seite herauszukehren, ne, ich werde gerne auch mal als kleines Geierbaby bezeichnet.
Ja, aber das passt halt auch leider gut.
Laba-rababa, ihr Unwürdigen.
Vor allem, wenn er dann nach Essen schreit.
Kra-kra-Hunger.
Liebevoll gemeint.
Ja, ja.
So, jetzt kommen wir mal kurz hier wieder zum Märchen zurück. Der Sperling sieht sich nun als Hüter dieses hilflosen Hundes und sagt auch immer Bruder Hund oder lieber Hund. Er besorgt ihm etwas zu essen und nachdem der Hund satt ist, ist er so müde, dass er auf der Stelle auf der Straße in einer Fahrspur einschläft. Es gibt hier zwei verschiedene Versionen des Märchens, in denen sich der Hund in einer noch hilfloseren Lage befindet. In der Version von Gretchen Wild war der Hund kurz vor seinem Tod und legte sich angetrunken mitten auf die Straße. In der zweiten Version aus Göttingen ist von einem Hündlein die Rede,
nein,
der zu klein ist, um aus der tiefen Fahrgrube wieder herauszukommen.
Nein. Oh nein.
Ja, das ist also echt schlimm.
Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, ehrlich gesagt.
Nein, beides.
Ich finde ein bisschen das Hündlein.
Aber hast du gesagt, angetrunken, der Hund?
Davor, ja.
Ach, guck mal, interessant.
Ja. Und ein Fuhrmann kommt des Weges mit seinem Wagen, auf dem zwei Fässer Wein geladen waren. Um den Hund zu schonen, müsste er mit seinem Wagen aus der Fahrspur fahren und dafür sorgen, dass der Hund die Fahrspur verlässt. Aber für ihn hat ein Hundeleben keinerlei Bedeutung. Bevor er den Hund überfährt, wird er vom Sperling gewarnt. Fuhrmann, tu's nicht, es kostet dein Leben. Zwitscher. Den Fuhrmann interessiert es nicht. Er überfährt den Hund und der Sperling will sich fortan rächen. Ah, der Sperling ist jetzt in die erste Reihe hier von den Figuren gerückt. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Rache nie ein geeignetes Mittel ist. Aber ist nicht der Fuhrmann wegen seiner Ignoranz und geringen Wertschätzung für andere Lebewesen selbst derjenige, der sich richtet?
Ja.
Ja, ich finde auch.
Ich unterschreibe das.
Ich sage jetzt erstmal noch nichts dazu. Zunächst will der Sperling den Fuhrmann seines Reichtums berauben. Er pickt in eins der Weinfässer, sodass der Wein herausläuft. Aber keinerlei Reue oder Einsicht beim Fuhrmann. Er sieht sich selbst als Opfer und jammert wegen der verlorenen Einnahmen. Wir sehen also, zu zwei Tieren, die in Frieden miteinander leben, kommt ein drittes, der alles zerstört, der Mensch. Er ist ein Wesen, für das ein Tier keinen Bruder, sondern nur ein Tier im juristischen Sinne, also eine Sache ist, die man kaufen und verkaufen kann. Danach pickt der Sperling einem Pferd das Auge aus. Ihr denkt jetzt, oh Gott, Gewalt von Tier gegen Tier. Ja, wir sind ja jetzt aber im Märchen und da kann man eher sagen, dass das Pferd eigentlich symbolisch zu sehen ist, wodurch das Hab und Gut des Fuhrmann genommen wird, also seine Mobilität und auch seine Orientierung.
Und irgendwie müssen die Pferde immer dran glauben, siehe Falada, ne?
Ja, das stimmt. Obendrein nimmt der Fuhrmann, als er das sah, seine Hacke und will den Sperling treffen. Dieser fliegt aber weg und er erschlägt sein Pferd. Auch hier zeigt sich wieder die rohe Gewalt gegen Tiere, die nicht mehr Bedeutung als ein Gegenstand für ihn haben.
Auch da wieder wie beim Armen und Reichen, der sein Pferd zu Tode wünscht, weil es irgendwie ein bisschen mehr springt als sonst, ja.
Genau. Um den Vogel zu treffen, ist ihm von vornherein klar, dass er auch das Pferd erschlägt. Er nimmt es also billigend in Kauf. Und wenn er auf diese Weise den Vogel getötet hätte, hätte es ihm wahrscheinlich auch nicht so leid getan für das Pferd, denn er hätte ja seine Rache bekommen. Der Vogel rächt sich also für den Hund und der Fuhrmann nur für sich selbst. Ach, ich armer Mann, wiederholt der Fuhrmann immer wieder. Der Sperling entgegnet jedes Mal.
Noch nicht genug, ne?
Genau, genau. Und so passiert dasselbe auch mit dem zweiten Fass und dem zweiten Pferd. Danach will sich der Vogel auch beim Fuhrmann zu Hause rächen, um ihm alles zu nehmen. Er ließ den Wagen stehen und ging nach Hause. Also der Fuhrmann, ne? Er konnte jetzt nicht mehr. Dort war die Frau ganz außer sich, weil der Sperling ganz viele Vögel mitgebracht hatte. Und den ganzen Weizen haben die dann aufgefressen. Ich musste da total an die Vögel von Hitchcock denken, dass da alles zwitschert und rumfliegt.
Nicht so putzig wie bei Aschenputtel, die Guten ins Töpfchen. Umgekehrt. Doch, nee, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen.
Nee, nur irre Vögel, genau.
Ja.
Ja, und der Fuhrmann rastete dann völlig aus, griff die Hacke und zerhackte sein ganzes Haus, weil er versuchte, den Sperling zu treffen, der von einem Platz zum nächsten hüpfte. Hier zeigt sich, dass der Fuhrmann vor nichts zurückschreckte. Er ging bis zum Letzten, bis zur völligen Zerstörung. Und das ist einfach super aktuell, weil das die Situation ist, in der wir uns jetzt befinden. Wir haben die Natur, die Lebewesen ausgebeutet und für unsere Zwecke vor nichts Halt gemacht. Wir haben Bodenschätze geplündert, Wälder abgeholzt und den Tieren ihren Lebensraum genommen.
Wie viele Tierarten auch einfach ausgestorben sind in den letzten Jahrzehnten. Und ja,
das und bei wie vielen du, wenn du nur irgendwo eine Tierdoku im Zoo bist, keine Ahnung, bei jedem zweiten Tier hast du ein Stehen, ist vom Aussterben bedroht. Durch die Massenproduktion von Fleisch und tierischen Erzeugnissen wie Eiern missachten wir Tierrechte, damit wir unsere Bedürfnisse billig befriedigen können.
Ja, auch dass Tiere so gezüchtet werden, jetzt also zum Beispiel Hühner oder Puten, dass die eben viel Brustfleisch ansetzen sollen und dann nicht mehr in der Lage sind zu stehen, weil die einfach zu schwer sind. Das ist schon widerwärtig. Ja.
Oder männliche Küken geschreddert werden, weil man sie nicht braucht.
Wie man sowas machen kann, verstehe ich auch nicht. Also schlimm. Ja.
Das Märchen verdeutlicht also, dass das Leiden der Tiere, das wir verursachen, auf uns selbst zurückfallen wird. Weiter zum Märchen. Der Fuhrmann erwischt den Vogel mit der Hand und verschlingt ihn.
Liegt ja nahe. Hätte ich auch sofort gemacht.
Ja, der Sperling aber lässt sich nicht einfach auffressen, sondern fängt an zu strampeln und heftig in seinem Bauch zu flattern.
Angry Bird.
Genau, und flatterte wieder herauf, dem Mann in den Mund hinein. Und dieser reichte dann der Frau seine Hacke und forderte sie auf, den Vogel in seinem Mund zu erschlagen. Also jetzt völlig crazy.
Großartige Idee.
Genau, und es war auch wirklich keine gute Idee, denn die Frau erschlug dann ihren Mann und der Sperling flog weg.
Tja.
Dadum.
Klar hat das Märchen in dem Sinne einen Schluss, weil der Fuhrmann ja tot ist und der Sperling weiterlebt. Und das gibt uns auch eine gewisse Genugtuung, weil der Fuhrmann das Böse verkörpert und der Sperling das Gute. Aber eigentlich überlässt das Märchen uns den Schluss, also wie wir uns positionieren. Wollen wir dann doch eher die Hüter der Tiere sein und als stärkstes Tier um die Schwächeren uns kümmern? Oder wollen wir das Schlimmste tun und uns wie der Fuhrmann selbst richten?
Ja, ist aber untypisch für ein Volksmärchen, dass da so moralische Grauzonen irgendwie aufleuchten. Ne? Na klar versteht man, dass der Sperling sich als Anwalt der Tiere da aufschwingt und sich an dem Fuhrmann rächt, aber das ist ja schon auch, also krass, also dass das Pferd und, also gut, der Wein, obwohl ich Wein gerne mag und da verstehe, dass der Fuhrmann sich aufregt, mit dem Wein, ich noch gesagt, naja, gut, ne, aber dann bis zum, ja, völligen Auslöschen des Fuhrmanns, das ist schon auch ein krass, ne, also.
Ja, er ist schon krass, weil er will ja ihn ja wirklich alles nehmen, ja, also genau. Komplett.
Wobei, er hat ihn natürlich vorher gewarnt. Also ja, ich ist ambivalent, finde ich.
Ja, auch wie man sich positioniert, ja, ist nicht eindeutig. Und beides hat einen Geschmack, einmal mehr so aus unserer heutigen Sicht. Wenn du halt sagst, nee, der Fuhrmann macht hier alles richtig, kann man voll nachvollziehen, dann bist du irgendwie ja auch ein bisschen herzlos,
ja,
und ein bisschen dumm vielleicht auch. Wenn du aber sagst, nein, ich bin ganz klar auf der Seite des Sperlings, bist du aber eigentlich auch gezwungen zu hinterfragen, bin ich nicht vielleicht auch ein bisschen ein Heuchler, weil ich zum Beispiel ja mit meinem Fleischkonsum, ne, wenn ich zum Beispiel Fleisch esse, wenn ich tierische Produkte konsumiere, nicht auch zum Leid der Tiere beitrage. Also ne, ich finde, das schwingt gerade aus heutiger Sicht irgendwie auch noch damit und das ist super aktuell.
Ja, man ist auf jeden Fall Teil des Problems und man muss sich ja irgendwie immer permanent damit auseinandersetzen, wie gehe ich damit um oder ja, na, wie.
Und das ist jetzt auch ein super Beispiel, was wir in Abgrenzung zur Fabel sehen können, weil wir haben hier wirklich eine ganz umfangreiche Deutung, wir können uns ganz umfangreich Gedanken machen, es wird eben nicht gesagt, das und das und das ist die leere Punkt, sondern da steckt richtig, richtig viel drin.
Genau, deswegen fand ich das auch so super und deswegen wollte ich euch das unbedingt nicht vorenthalten.
Ja, dann können wir vielleicht an der Stelle schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wenn wir die Beziehung von Mensch und Tier im Märchen betrachten, denn die ist ja auch unweigerlich meistens da, dann kann man auf jeden Fall sagen, ähnlich wie es ja eigentlich auch unserer realen Welt entspricht, Mensch ohne Tier, das geht irgendwie nicht. Und wir als Menschen brauchen die Tiere eigentlich sogar mehr, als die Tiere uns brauchen. Den Tieren würde es oft vielleicht ohne uns sogar auch besser gehen. Im Märchen wird das ja oft dadurch verdeutlicht, dass die Menschen auf die Hilfe von Tieren angewiesen sind, dass Menschen sich manchmal in Tiere verwandeln können oder umgekehrt, dass Tiere aber auch einen moralischen Kompass haben, dass sie entweder ganz klare moralische Werte vertreten, wie im Märchen üblich oder wie jetzt in deinem Beispiel, Jenny, dass sie uns auch zum Nachdenken anregen. Und sehr häufig bekommen Tiere für ihre Hilfe nicht mal unbedingt einen Dank, ne? Weil ich sag mal, selbst beim alten Sultan ist das irgendwie auch ein bisschen geheuchelt, weil ja, der hat für uns was Gutes getan, ja, dann kriegt der irgendwie Futter, aber das ist halt auch nicht zu Ende gedacht, weil wie lange hält sein gutes Leben denn an? Weil wenn er jetzt eh schon alt ist, er wird immer älter, er wird immer kränker vielleicht, ne, immer schwächer. Wann sagt man irgendwann, nee, jetzt ist dann doch zu viel oder jetzt kostet er uns doch zu viel? Also wann kommt der Punkt, wo Dankbarkeit wieder vergessen ist?
Da es in puncto Adaption beim alten Sultan ja etwas mauer aussieht als sonst bei den Märchen-Stundenmärchen, die wir hier sonst haben, habe ich mir überlegt, dass ich ein paar Bücher und Buchreihen vorstelle, die eben auch Tiermärchen beinhalten. Eins habe ich heute schon erwähnt, ein Buch, nämlich das Buch Tiermärchen von Barbara Bartos-Höppner. Das ist bei Thienemann im Jahr 1977 erschienen. Es gibt leider keine Neuauflage, man kann das aber relativ problemlos, relativ günstig auf einschlägigen Plattformen erwerben. Und das beinhaltet 15 Märchen wirklich aus aller Welt, mehr oder weniger. Und 6 davon gibt es sogar als Hörspiel auf Schallplatte bei Fontana oder auf Musikkassette bei Karussell. Meine Ausgabe, die ich habe, ist von 1984 und ich habe die auch digitalisiert, weil es die eben leider nicht auf Streaming-Plattformen oder irgendwie auf CD oder so etwas oldschool gibt.
Das war ja sogar noch vor unserer Zeit.
Ja, ja, genau. Noch älter als wir. Und die sind echt gut eingesprochen. Dann gibt es eine Märchenreihe im Verlag Königsfurt Urania, wo auch seit 2004 die Jahresbände der Europäischen Märchengesellschaft erscheinen. Wir haben hier auch den Band 15 der Jahresbände vorliegen, der den schönen Titel Tiere und Tiergestaltige im Märchen trägt. Daraus stammt auch unter anderem der Aufsatz, den die Jenny uns gerade vorgestellt hat mit dem Sperling. Diese Märchenreihe bei Königsfurt Urania, davon gibt es im aktuellen Design, so nenne ich es mal, 52 Bände, die habe ich auch alle. Wird auch noch fortgeführt. Also der letzte Band ist im letzten Jahr erschienen. Ich meine, das war der zweite Band der 5-Minuten-Märchen. Im älteren Designs gibt es aber noch circa ein Dutzend weitere Bände, von denen ich fast alle habe. Ich glaube, 3 oder 4 fehlen mir da noch. Muss ich mal irgendwann die Lücke schließen als guter Sammler. Und es gibt in dieser Buchreihe eben Märchen aus verschiedenen Ländern, die dann bandweise eben erschienen sind. Zum Beispiel Märchen aus Japan oder Märchen aus Schweden oder aus verschiedenen Kulturkreisen. Es gibt auch Märchen zu verschiedenen anderen Oberthemen oder eben Märchenbücher zu verschiedenen Märchenfiguren. Aber es gibt eben auch 6 Bände mit Tiermärchen. Und zwar sind das passenderweise auch Märchen von Mensch und Tier, Märchen von Raben. Darauf haben wir in der 7-Raben-Folge, also zur Erlösung, auch schon mal rekurriert. Dann gibt es noch 4 weitere Bände, Märchen von Wölfen, von Füchsen, von Pferden und, Jenny, Märchen von Katzen. Ja, und darauf werden wir in näherer Zukunft auch mal noch zurückgreifen, denke ich. Es gibt eine relativ aktuelle, auch noch fortgeführte Reihe im Pendragon Verlag, die seit 2014 erscheint, herausgegeben von Alexander Gruber. Die trägt den Titel Tiermärchen vieler Völker. Bisher sind 9 Bände erschienen, angefangen mit Tiermärchen der Brüder Grimm, Tiermärchen aus der Türkei, aus dem Vorderen Orient, aus Russland, aus China, aus Vietnam, aus Japan, aus Indien und zuletzt eben Tiermärchen aus Afrika. Und zum Teil sind diese Bände auch als Hörbuch erschienen und erhältlich, zum Teil auch auf Streaming-Plattformen verfügbar. Zum Großteil muss man den aber irgendwie kaufen und downloaden oder wie auch immer. Ich finde das Design sehr schön, ich finde die Auswahl sehr schön, wobei ich muss sagen, also dafür, dass dann zum Beispiel Asien mit China, Japan und Vietnam und Indien und die Türkei ist ja auch zum Großteil auf dem asiatischen Kontinent beheimatet, ist ziemlich breit gefächert und dann Afrika ist so als Sammelband herausgegeben. Das finde ich ein bisschen schade. Und ein weiterer Kritikpunkt wäre noch, die Quellenangaben sind ungenau. Bei Königsfurt Urania zum Beispiel ist hinten zu jedem Märchen geschrieben, aus welchem Band das entnommen wurde oder von wem wann das aufgeschrieben wurde. Aber ansonsten finde ich die wirklich gut gelungen. Die sind schön nacherzählt, kann man echt gut lesen. Das ist bei nicht allen Märchenausgaben, auch modern, der Fall tatsächlich, finde ich.
Ja, danke, Christian. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Tiere werfen, die wir in den Märchen hier im Märchenpott schon so hatten, egal ob jetzt speziell Tiermärchen oder Märchen ganz allgemein, was würdet ihr sagen, was sind sehr beliebte Tiere im Märchen?
Also als erstes denke ich immer an den Wolf
tatsächlich. Ich auch, ja.
Also durch Rotkäppchen, Wolf und die 7 Geißlein, der Wolf und der Fuchs, der taucht ja in ganz vielen Märchen auf und ist auch so als Urbösewicht so ein Archetyp.
Der Hund auch, weil den hatten wir ja jetzt auch.
Aber ist der häufig?
Also so, Sultan, oder ist er, Bremer Stadtmusikant.
Ja, stimmt, okay. Ja, okay.
Im Eisenhans, da verschwindet, meine ich, der Hund des Jägers im Teich, wo der Eisenhans drin ist. Zumindest im Hörspiel, auf dem Urtext, das weiß ich gerade gar nicht.
Ich würde jetzt natürlich auch Katze sagen, ne?
Ja, da fallen mir jetzt auch Katz und Maus in Gesellschaft ein von den Grimms auch. Oder auch wieder die Bremer Stadtmusikanten.
Ich hätte noch den Fuchs im Angebot.
Ja, zum Beispiel bei der Goldene Vogel von den Grimms oder auch Hurlebuhle Butz.
Vielleicht noch, aber eigentlich auch nur wegen der Hase und der Igel, der Hase.
Ja, bei den 2 Brüdern taucht er ja auch auf, der Hase tatsächlich, das wird mir noch einfallen, aber dann auch zusammen mit Fuchs und Wolf und Bär und Löwe und Drache und was hatte ich noch, Hund und ein Schwarm Wildgänse, also das war ja das Tiermärchen bei den Grimms mit den meisten verschiedenen Tieren auch.
Eigentlich hätten wir das mal machen müssen, fällt mir jetzt so im Nachhinein ein. Wir hätten uns eigentlich mal alle Grimm-Märchen angucken müssen und aufschreiben müssen, in welchem Märchen welches Tier vorkommt. Und dann hätten wir mal zusammenzählen müssen,
eine
welches
Tierstatistik.
Ja, tatsächlich. Das wäre schon mal ganz interessant gewesen, weil ich bin tatsächlich so, wenn ich an Tiere im Märchen denke, sofort der Wolf, dann der Fuchs. Ja klar, dann so Bremer Stadtmusikern, Wolf und die 7 Geißlein. Aber da fallen mir dann nicht andere Märchen ein, wo nochmal Geißlein auftauchen oder sowas, ne? Also das sind dann eher so, wie jetzt auch mit dem Hasen, das sind eher so spezielle.
Ja gut, bei Tischlein deck dich die Ziege.
Ja, okay.
Dann aber auch der Esel der zum Beispiel, Esel. Der Goldesel, ne, der spezielle.
Okay, also vielleicht, wenn man länger drüber nachdenkt, kommt das schon. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Märchen eher so mit dieser Omnipräsenz von Prinz und Prinzessin zu kämpfen haben. Und dass die Tiere da manchmal so ein bisschen auch in den
Untergehen,
Hintergrund.
Untergehen, ne? Und ich glaube, bis auf die beliebten, richtigen Tiermärchen, sag ich jetzt mal, wie Bremer Stadtmusikanten oder so, sind es dann aber auch eben oft diese Verwandlungen, die das Faszinierende an den Märchen dann sind. Ne? Dass das Tier als verzauberter Mensch dann nochmal irgendwie die Fantasie der Lesenden anregt und man sich vorstellt, boah, cool. Oder auch die Zauberin bei Jorinde und Joringel, die sich ja jeden Tag in ein anderes Tier verwandelt, in eine Eule oder eine Katze oder so. Und man sich dann vorstellt, boah, cool, das würde ich auch gern machen eigentlich. Ne? Wobei aus damaliger Sicht vielleicht nicht, weil Hexerei, ne, Eule und Katze auch wieder so böse ist. Ne? Also ja.
Ja, in unserer Folge 36 haben wir euch ja mit Der Hase und der Dachs ein japanisches Märchen eingelesen und in der dazugehörigen Märchenkunde, also der Folge 37, auch darüber gesprochen, welche Bedeutung beide Tiere in der japanischen Kultur haben. So ist im japanischen Märchen zum Beispiel oft der Dachs der Bösewicht und im koreanischen Märchen tritt oft die Füchsin auf. Und damit sind wir bei einem weiteren Punkt, den wir hier in der heutigen Folge noch abklappern wollten, nämlich Tiermärchen weltweit. Tiermärchen gibt es natürlich auf der ganzen Welt. Und welche Tiere in ihnen auftreten, hängt natürlich vom jeweiligen Kulturkreis ab. Je nach Kultur und auch je nach der realen Fauna sowie den Lebensumständen der Menschen spielen ganz verschiedene Tiere eine Rolle, die je nach Region auch ganz unterschiedliche Eigenschaften haben können.
Wie zum Beispiel der Kojote in den mexikanischen Varianten vom alten Sultan oder eben der Eisbär bei östlich der Sonne und westlich des Mondes. Und
um euch einen ganz kleinen Eindruck von dieser kulturellen Vielfalt zu geben, haben wir euch zum Abschluss dieser Folge 3 Tiermärchen mitgebracht und jedes stammt aus einem anderen Land. Wer fängt an?
Ja, du mit den japanischen. Du hast doch schon eingeleitet.
Ja?
Ja, klar.
Ja, von mir aus gerne.
Okay, dann nehme ich euch jetzt nochmal mit nach Japan, wo wir eben in besagter Folge 36 schon mal waren. Und da haben wir ja auch schon eine weit verbreitete Tierfigur der japanischen Märchen- und Sagenwelt kennengelernt. Stichwort Superhoden.
Beste, ey.
Den Tanuki. Oh. Ich habe auch erst überlegt, ob ich euch ein Märchen über den Tanuki mitbringen soll. Da das aber häufig dann auch wieder in den Bereich Mythen oder Sagen fällt, habe ich mich entschieden, ein Märchen zu wählen mit einem Tier, das im japanischen Volksglauben eine mindestens ebenso große Rolle spielt, nämlich der Kitsune, der Fuchs. Füchsen in Japan werden überlegene Intelligenz, ein langes Leben und magische Kräfte zugeschrieben. Sie können anthropomorph oder zoomorph sein. Ihre Zauberkraft akkumuliert sich mit den Jahren. Also die ältesten Füchse sind demnach die zauberkräftigsten. Darüber hinaus erkennt man zauberkräftige Füchse an der Anzahl ihrer Schwänze, die, übrigens ähnlich wie die Dan gerade im Karate, auf bis zu 9 ansteigen können.
Das ist ja so ähnlich wie in dem Märchen Die Hochzeit der Frau Füchsin bei den Grimms. Da ist es ja auch so, dass die Frau Füchsin mit einem Fuchs mit 9 Schwänzen verheiratet ist. Und um die Treue seiner Frau zu prüfen, stellt er sich tot. Und es spricht sich dann herum, auch Mensch, der alte Fuchs ist tot, klopfen wir doch mal an, ob dann die Frau Füchsin vielleicht zu freien ist, wie es im Märchen so schön heißt. Und es gibt 2 Varianten. Einmal kommen verschiedene Tiere irgendwie und dann fragt sie, hat er denn ein rotes Pelzchen an? Und dann nein. Dann kommt aber einer und der alte Herr Fuchs erlebt seine Auferstehung quasi und prügelt das ganze Pack durch, wie es heißt, und treibt sie heraus. Und in der zweiten Variante kommt dann immer erst ein Fuchs mit einem Schwanz, dann ein Fuchs mit 2 Schwänzen und so weiter. Und als dann der Fuchs mit 9 Schwänzen kommt, will sie den heiraten, um eben nicht schlechter dazustehen als vorher. Und da ist es dann genauso, dass der alte Herr Fuchs quasi aufersteht und dann alle eben zum Teufel jagt.
Bei den Kitsune ist es so, dass ihnen alle 100 Jahre ein neuer Schwanz wächst und wenn sie über 1000 Jahre alt werden, dann wird ihr Fell weiß. Sie können sich jederzeit in Menschen verwandeln oder aber Besitz vom Geist eines Menschen ergreifen und stehen mit allen möglichen Formen von Besessenheit und Exorzismus in Verbindung. Vor allem Frauen sind angeblich anfällig für Fuchszauber, während sich Füchse umgekehrt meist in schöne Frauen verwandeln.
Ich kenne das aus dem Chinesischen, aus den Geschichten von Pu Sung Ling, wo dann auch häufig Füchsinnen auftauchen, die dann in Menschengestalt irgendwie Männer bezirzen und dann Fuchskinder mit ihm zeugen, die dann so eine ganz ambivalente Rolle spielen. Also faszinierend, aber auch so ein bisschen unheimlich. Bisschen gruselig, ne? Ja, genau. Ne?
Genau.
In dem Koreanischen scheint es das aber auch zu geben.
Im Japanischen eben auch. In der japanischen Mythologie sind die Kitsune sehr weit verbreitet. Der shintoistische Fuchsgott Inari zum Beispiel ist Schutzpatron der Schmiede, der Samurai und der Reisbauern. Oder wir haben auch die Fuchsgöttin Tamamo no Mae, die sich als Konkubine am japanischen Kaiserhof tarnte, um den Herrscher zu verhexen. Und als sie enttarnt und gejagt wurde, hat sie sich in einen Todesstein verwandelt.
Ja. Coole Superpower.
Ja, also da waren wirklich ziemlich coole Geschichten dabei. Allerdings ist es halt das in Anführungszeichen Problem, dass es sich dabei oft um Legenden und Mythen handelt und deswegen habe ich die für heute aussortiert. Mein Märchen ist ein klassisches Tiermärchen Es ist nicht so gruselig oder mystisch, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ich komme jetzt mal zur Sache. In meinem Tiermärchen geht es um zwei Füchse, beziehungsweise um einen Fuchsschwanz und noch einen Fuchsschwanz, denn so ist auch der Titel dieses japanischen Märchens, ein Fuchsschwanz und noch ein Fuchsschwanz. Das Märchen handelt von zwei Füchsen, die als Nachbarn nahe am Ufer eines Meeres lebten. Sie hießen Panambä und Penambä und sie verstanden sich auf allerlei Zauberkünste. Und weil Panambä eines Tages keine Lust mehr hatte, arm zu sein, ließ er seinen Fuchsschwanz wachsen und wachsen und wachsen übers Meer hinweg bis in die Stadt Matsumae. Der Fürst von Matsumae dachte sich, dass es sich bei dem Fuchsschwanz wohl um eine göttliche Stange handeln müsse, die vom Himmel gekommen sei. Und dann hat er seiner Dienerschaft eben befohlen, all die kostbaren Kleider und Gewänder aus dem Schloss daran aufzuhängen. Und so geschah das.
Naheliegend. Ja. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
Ja, und Panambä hat dann ganz leise und vorsichtig seinen Schwanz zurück übers Meer gezogen, samt all der kostbaren Kleidung, die daran hing. Und die verkaufte Panambä zu stolzen Preisen und wurde ziemlich reich. Ja, Penambä war jetzt ziemlich neidisch und fragte seinen Nachbarn, wie er denn zu so einem Reichtum gekommen sei. Dieser erzählte ihm stolz und prahlend, wie er das angestellt hatte, und Penambä dachte sich, ach, das kriege ich wohl auch hin. Und so ließ er seinen Fuchsschwanz ebenfalls übers Meer bis in die Stadt Matsumae wachsen. Und der Fürst dort dachte erneut, oh, da kommt schon wieder so eine göttliche Stange vom Himmel. Und die Götter haben die Gewänder wohl als Opfer genommen. Also befahl er seiner Dienerschaft, wieder Gewänder aufzuhängen. Und Penambä spürte, dass sich dann da auch was bewegte an seinem Fuchsschwanz und zog ihn dann ganz schnell und eilig und gierig ein. Der Fürst hat das aber natürlich dann gesehen und hat sich erschrocken und befahl dann, die Stange durchzuschlagen. Und so blieben die Gewänder, wo sie waren, und Penambä büßte die Hälfte seines Schwanzes ein. Und am Schluss des Märchens heißt es dazu dann, und das war alles, was er gewann. Und eigentlich war es zum Lachen, denn wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Also interessanterweise haben wir hier dann wieder doch eine klar ausformulierte Lehre. Und die Interaktion findet natürlich hauptsächlich zwischen den Füchsen statt, auch wenn sie natürlich darauf ausgelegt ist, den Menschen so ein bisschen hinters Licht zu führen und Streiche zu spielen. Und das ist eben auch das, was diesen Kitsune nachgesagt wird, dass sie eben ganz gerne auch mal ein bisschen schelmisch sind. Grundsätzlich könnte man über die Kitsune eine ganze Folge machen. Ich habe das jetzt hier wirklich nur ganz, ganz oberflächlich angerissen. Es gibt da sehr, sehr viele spannende Fakten und Geschichten zu und vielleicht kommt auch das im Märchenpott irgendwann mal wieder dran.
Fände ich cool. Also ich habe da schon eine super Geschichte auch von Pusung Ling, die ich dann gerne besprechen würde. Also so im übernächsten Jahr vielleicht.
Gucken kommt auf den Themenplan, würde ich sagen. Okay, next.
Ja, ich würde sagen, wir wandern geografisch sinnvoll weiter. Ich bin etwas weniger östlich als du von Deutschland aus gesehen und dann kommen wir so mit kurzen Zwischenstopp dann bei dir an, Jenny. Deswegen würde ich uns erstmal ins schöne Russland mitnehmen. Und zwar habe ich ein Märchen aus der Sammlung von Alexander Nikolajewitsch Afanasiew ausgewählt. Der hat von 1826 bis 1871 gelebt und gilt als der russische Grimm. Er hat seine Märchen eben gesammelt wirklich und zwischen 1855 und 1867 in 8 Bänden herausgegeben. Es gab auch relativ früh schon eine deutsche Übersetzung. Die aktuelle und dann auch zitierte Übersetzung, die ist aber auch schon wieder ein paar Jährchen alt, ist von Svetlana Geier. Und die habe ich im Regal stehen und habe da mal durchgeschaut, was es da so Tolles gibt. Und dachte mir, weil wir ja meine Vorliebe für Vögel hier schon mal erwähnt haben, habe ich ein Märchen mit zwei tollen Vögeln gefunden, die vielleicht auch ein bisschen bekloppt sind, aber das werdet ihr gleich hören. Und die auch nicht so in jedem x-beliebigen Märchen vorkommen. Deswegen habe ich es mal ausgewählt. Und zwar lebten einmal, so heißt das Märchen auch, Junker Kranich und Jungfer Reiherin am Ende eines Sumpfes, also jeweils anderen Ende eines Sumpfes, also Junker Kranich an dem einen und Jungfer Reiherin an dem anderen Ende des Sumpfes. Und irgendwann dachte sich der Kranich, Mensch, ist so langweilig alleine, heirate ich doch mal. Ich werde hinübergehen und um die Jungfer Reiherin anhalten. Also wartet er patsch patsch schön durch den Sumpf, klopft an und fragt, ist die Jungfer Reiherin zu Hause? Ja. Er, heirate mich. Also direkt mit der Tür ins Haus.
Total romantisch.
Ja. Und sie antwortet, ach nein, Junker Kranich, ich will dich nicht heiraten. Du hast lange Beine und trägst kurze Kleider. Du kannst nur schlecht fliegen und kannst nicht für mich sorgen. Geh dahin, woher du gekommen bist, du mit deinen dürren Stelzen. Also, erstmal schön Korb sich eingefangen, muss der arme Kranich zurück durch den Sumpf Patsch-Patsch warten zu seinem Haus. Während er aber geht, dachte die Jungfereierin schon, bevor ich als alte Jungfer sterbe, will ich vielleicht doch den Kranich heiraten, bevor ich gar keinen finde. Also ging sie dann zum Kranich und sagte, Junker Kranich, nimm mich zur Frau. Er antwortete aber, er war ja gekränkt, ne? Nein, Jungfereierin, ich brauch dich nicht. Ich will nicht heiraten und ich werde dich nicht zur Frau nehmen. Scher dich aus meinem Haus. Die Jungfereierin, ne? Als brave Frau schämt sich und weint, geht nach Hause. Währenddessen denkt sich dann der Kranich aber, boah, ich hätte die doch heiraten sollen. Scheiße, ist halt langweilig, allein zu sein. Ich werde noch einmal hingehen und sie heiraten. Er geht wieder patsch-patsch durch den Sumpf, klopft an. Sie sagt wieder nein. Er geht wieder zurück. Sie denkt sich, Mist. Und so geht es eben weiter bis auf den heutigen Tag. Sie gehen hin und her und möchten einander heiraten, aber zur Hochzeit kommt es nicht. Also ein bisschen bekloppt.
Ja, schwankhaft.
Ja, schon, ne? Schwankhaft, genau. Soll aber auch gleichzeitig eben erklären, warum diese beiden Vögel scheinbar sinnlos durch den Sumpf warten,
herrlich,
weil den BeobachterInnen damals offensichtlich nicht so klar war, dass das Umherwarten im Sumpf vor allen Dingen der Nahrungsaufnahme dient. Und so erst überleben konnten und dass das nichts mit irgendwelcher Brautschau zu tun hatte. Fand ich lustig, musste ich deswegen nehmen.
Ja, knüpft auch ein bisschen an die Bohne mit ihrer Naht an, ne? Was wir in unserer Schwank- und
Unsinnsfolge hatten. Stimmt, genau. Ja, also eine äthiologische Erzählung.
Genau. Ja. Und es ist ja eigentlich so ein Kettenmärchen, ne? So eine Never-Ending-Story.
Ja, genau. Ja, im wahrsten Sinne, wirklich. Ja. Und da gibt es auch keine, wenn sie nicht gestorben sind, sondern da wird vorausgesetzt, sie sterben halt nicht.
Genau. Cooles Märchen.
Ja, fand ich auch lustig.
So, Jenny, wohin reisen wir jetzt?
Mit mir geht es in den Süden. Und zwar habe ich mir ein afrikanisches Märchen ausgesucht. Und zwar ist mein Märchen aus dem Sudan. Und ich wollte euch noch einmal kurz ein Zitat vorlesen, weil ich das so schön fand. Mögen alle Kinder Afrikas das Wunder der Bücher erleben und nie ihre Fähigkeit verlieren, ihr Leben auf dieser Erde durch die Magie der Märchen zu bereichern. Das sagte Nelson Mandela.
Das ist aber ein schönes Zitat.
Ja.
Ich hätte ihn gar nicht mit Märchen verknüpft.
Ich auch nicht, aber er hat ein Band seiner afrikanischen Lieblingsmärchen herausgebracht.
Ach, guck mal.
Wäre auch mal ein spannendes Thema.
Auf jeden Fall. Und ich habe mir natürlich ein bisschen exotische Tiere ausgesucht. Eins nicht, aber zwei schon. Und zwar heißt mein Märchen Löwe, Hase und Hyäne.
Ja, okay, das gilt.
Ja, und die haben auch alle drei Namen. Der Löwe heißt Simba, der Hase Sunguru und die Hyäne Nyangahu. Simba lebte in seiner Höhle alleine und hatte obendrein ein gebrochenes Bein.
Oh nein.
Also konnte er sich nicht mehr selbst versorgen und war kurz davor zu verhungern. Zum Glück kam der Hase Sunguru zufällig an seiner Höhle vorbei und beschloss, dem verhungernden und verdurstenden Löwen zu helfen.
Das war sehr nett, weil der eigentlich Beute vom Löwen ist, ne?
Ja, genau. Er brachte ihm Wasser aus einem Wasserloch und Mäuse und andere Krabbeltiere. Simba erholte sich langsam, da kam die Hyäne Nyangahu an der Höhle auf der Suche nach etwas Fressbarem vorbei. Sie roch einen Markknochen, traute sich aber nicht, diesen einfach heimlich zu stehlen. Also beschloss sie, sich mit Simba anzufreunden und sagte ihm, dass die Tiere ihn schrecklich vermissen würden und wie sehr sie sich doch freuen würde, wenn er wieder gesund wäre. Naja, Simba scheuchte sie weg, weil er glaubte ihr nicht so wirklich, weil sie hatte sich ja bisher auch nicht für ihn interessiert. Nyangahu lief mit eingeklemmtem Schwanz weg, hörte aber noch im Weglaufen den Hasen kichern. Das ging ihr nicht aus dem Kopf und sie konnte diese Demütigung nicht auf sich sitzen lassen, also ging sie am nächsten Morgen noch einmal zur Höhle. Sie wartete, bis Sunguru Wasser holen ging und sagte dem Löwen, dass sie sich sorge, ob der Hase ihn auch richtig behandle oder nur seinen Vorteil suche. Als Sunguru wiederkam, stellte Simba ihn zur Rede, ob er ihn nicht längst hätte heilen können, wenn er gewollt hätte. Sunguru witterte die böse Unterstellung der Hyäne und antwortete, ja und nein. Sofort wollte Simba wissen, was das zu bedeuten habe. Sunguru sagte, dass er ja nur ein kleines Tier sei und die Heilmittel manchmal sehr groß und er sie daher nicht besorgen könne. Und das sei auch in diesem Fall so. Simba wollte sofort wissen, was er benötigt. Sunguru entgegnete, dass er eigentlich ein großes Stück Rückenfell einer Hyäne benötigte.
Wie praktisch.
Simba stürzte sich also auf die überraschte Hyäne und riss ihr vom Kopf bis zum Schwanz ein Hautfetzen ab und legte ihn auf seine Wunde. Deswegen haben die Hyänen bis heute lange, borstige Haare, die ihnen vom Nacken abstecken. Also auch so ein bisschen, ne, wir erklären, warum ist das so.
Cool.
Der Ruf des Hasen als Medizinmann und Heiler verbreitete sich rasend schnell, denn Simbas Bein heilte rasch und ohne Narbe. Also da ist der Hase der schlaue Heiler.
Ja.
Cool. Ich hätte den Hasen jetzt nämlich überhaupt nicht mit Medizin und Weisheit verknüpft. Nee, jetzt auch nicht den dummen Hasen, aber eher so schüchtern. Und das ist ja in dem Märchen auch überhaupt nicht, ne?
Nee, weil der fängt ja direkt an,
ist ziemlich selbstbewusst und klug, ne?
Zu heilen, genau. Und auch, ich finde auch das sehr schlau, wie er das mit der Nahrung macht, ne? Weil im Prinzip...
Dass er jetzt Hase Mäuse fangen kann, auch das, ne? Cool, ja.
Ja, und ihm da so die Krabbeltiere hinstupst und so, weil Schleimig, ich meine, er kann jetzt...
vitaminreich.
Er kann jetzt natürlich keine großen Beutetiere fangen, er ist ja selber eins.
Eben.
Ja.
Ja, cooles Märchen.
Ja.
Also Afrika generell ist auch was wir uns auf jeden Fall mal vornehmen müssen.
Ja, definitiv.
Ja. Ja, vor allem, da hat man einfach auch so viele andere Tiere, die man jetzt natürlich jetzt aus unserem Kulturkreis nicht so hat.
Aber das Grundprinzip ist halt immer das Gleiche, ne? Also wir haben Tiere, die treten in bestimmten Rollen auf, interagieren entweder mit Menschen oder untereinander und jeder spielt auch wirklich so seine Rolle dann, ne?
Und bei den Märchen, die ich so gelesen habe, ist auch viel dieses Schwach und Stark, dass die Schwachen dann über die Starken doch irgendwie mit einer List dann triumphieren, wie jetzt hier auch, genau. Ja.
Dass es durchaus auch Gemeinsamkeiten gibt, was die Eigenschaften der Tiere angeht, die die Menschen ihnen zuschreiben. Mhm. Es aber auch dann doch nicht ganz unerhebliche Unterschiede gibt. Ne? Also bei uns ist der Hase... Ja, also wenn wir an den Hasen und den Igel denken, ja eher der Doofe, der sich überrumpeln lässt, ne? Ja. Oder der Schüchterne oder der Schwache, wie bei den zwei Brüdern, der irgendwie dann am Ende die Befehle von Löwe, Bär, Wolf und Fuchs eben ausführen muss, weil er das schwächste und letzte Glied in der Kette ist. Aber hier ist es ja der fähige und witzige und gewandte Hase. Das ist schon cool.
Mhm, fand ich auch. Da ist jetzt natürlich eher die Hyäne die Dumme.
Genau.
Ja, dann müssen wir zum Abschluss eigentlich noch eine Frage klären. Was ist eigentlich euer Lieblingstier?
Allgemein oder im Märchen?
Vielleicht erstmal allgemein und dann im Märchen. Oder also, ist es gleich?
Nee, glaube ich nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, einen Hang zu Vögeln. Und ich mag Eulen zum Beispiel sehr gerne. Habe als Kind auch Eulen gesammelt, habe viele dann irgendwann mal abgegeben. Mittlerweile, weil mein Prinz Silberlocke nämlich lustigerweise auch Eulen sehr gerne mag, haben wir mittlerweile ein paar neuere Eulen, unter anderem zwei Eulenkissen. Und jeder hat seine eigene. Er ist ja ein bisschen älter als ich, hat die weiße Eule, die heißt Olaf als Kissen. Und meine, die graue Eule, heißt Zbigniew. Ist eine polnische Eule eben.
Aber Eule im Märchen ist schwierig.
Ja, die Eule beim Zaunkönig ist ja so ein bisschen doof und lässt sich da überrumpeln. Da wird ja erklärt, warum sie nur nachts herumfliegt und die Mäuse hasst. Es gibt auch ein Märchen, die Eule von den Grimms, das ist aber ein bisschen doof. Da zünden die Bauern nämlich die Scheune an. Die haben nämlich Angst vor der Eule, denken, das ist ein Ungeheuer und dann verbrennt die. Das ist so ein bisschen ein doofes Märchen, finde ich.
Okay, was würdest du sagen dann, was im Märchen dein Lieblingstier ist? Hast du da eins?
Ja, ich habe das ja auch schon auf Instagram verraten. Das ist tatsächlich der Vogel aus dem Wacholderbaum. Ja.
Also wieder du bleibst dem gefiederten Vieh treu.
Genau, auf jeden Fall. Doch, ja.
Ja. Jenny?
Also, mein Lieblingstier früher war der Hase. Jetzt ist es der Hase und die Katze. Und ich würde auch sagen, das sind auch meine liebsten Tiere, beziehungsweise eigentlich hätte ich gesagt die Katze. Aber nachdem ich jetzt den Hasen hier vorgestellt habe, den ich so cool fand, weil der halt so viel schlaue Skills auch noch mal hatte und Medizinmann ist, finde ich auch den Hasen cool.
Also vor allem den afrikanischen Hasen, ne?
Genau, den African.
Sudanesischen war es, ne?
Ja.
Okay, mein Lieblingstier früher waren Pferde und ich finde Pferde auch immer noch richtig toll. Da ich aber mittlerweile ja mehr Bezug zu Katzen habe im realen Leben, muss man natürlich sagen, okay, wenn du mal so Katzen kennst, wie können das nicht deine Lieblingstiere sein? Also im Märchen, das habe ich auf Insta ja auch schon verraten, kann ich mich immer noch nicht entscheiden. Vielleicht geht mir irgendwann mal ein Licht
auf. Jetzt sag nicht Falada.
Nein.
Das ist so eine Kopf.
Nicht. Nein, das wird auch zu deiner tragischen Veranlagung passen.
Ja. Ja, vielleicht ich brauche,
glaube ich. Deine morbide Veranlagung.
Ja, aber ich brauche, glaube ich, noch irgendwie was Düstereres oder so. Ich weiß, oder was Mystischeres. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich da noch nicht gefunden.
Aber wenn wir jetzt mal zum Thema Fabeltiere noch ein bisschen vielleicht übergleiten. Also Einhörner an sich finde ich ja mega cool, aber Einhörner im Märchen gibt es erstens total selten. Bei den Grimms gibt es eins.
Echt?
Hier, ja. Und zwar im tapferen Schneiderlein. Da muss er ja erst das Wildschwein, dann das Einhorn bekämpfen, vor die Riesen noch.
Ja,
genau,
stimmt. Anders.
Und da ist das Einhorn ja total böse und das zerstört er ja alles. Also gar nicht so sanft, was im Schoß der Jungfrau gezähmt wird und so, sondern wirklich böse und fies, ne? Und heute ist es ja eher so ein Modefabeltier,
ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber überhaupt, in den letzten Jahren gibt es viele Modetiere, jetzt nicht mehr als Haustiere. Einhorn, wenn wir das jetzt mitzählen wollen, aber auch Flamingo zum Beispiel oder auch Faultier, ne?
Ja, stimmt.
Wie viele Flamingo- und Faultier-Servietten, Jacken, Figuren, was weiß ich es gibt, das ist schon echt krass,
das
ne?
Das stimmt, ja. Eine Zeit lang war es doch auch mal Lamas.
Genau, Lamas auch, richtig.
Ja. No Drama Lama.
Ja.
Genau, das ist Drama Lama.
Ich bin eher für Teufelslama, Teufelslama. Ein hässliches Lama-Gesicht.
Okay, ja, ich würde sagen, ich denke jetzt weiter darüber nach, ob mir vielleicht doch noch ein Tier einfällt, was ich im Märchen am liebsten mag.
Du bist doch sonst nicht so entscheidungsvoll, nee. Das wundert mich.
Ja,
ne?
Mich wundert das selber. Aber wie gesagt,
du kannst es ja noch nachliefern, wenn es dir
Wenn einfällt. Ich die Erleuchtung habe, werde ich es euch wissen lassen.
Also zur 100. Folge Märchenpott erwarten wir eine Antwort. Okay.
Okay. Ja, da werden wir alle ungeklärten Fragen klären.
Super.
Vielleicht.
Perfekt.
Gut. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir froh, dass wir diese Folge jetzt nachproduziert haben und dass man es ihr hoffentlich nicht anhört, dass wir sie das zweite Mal aufgenommen haben.
Also ich erinnere mich jetzt natürlich nicht zu 100%, wie die erste Folge gewesen wäre. Wir haben einiges sehr ähnlich, einige Sachen aber doch dann auch etwas anders. Ne? Also
und sind schon noch viele neue Sachen eingegangen,
ja.
Habe ich den Eindruck.
Also eine ganz spannende Erfahrung mal, also aus der Not eine Tugend gemacht,
genau.
Würde
ja, ich glaube schon.
Sagen, ne?
Ich glaube, die Folge ist ja auch lustiger geworden als die letzte.
Und von mir gibt es heute die erste tierische Verabschiedung und zwar sage ich auf meinem besten Kätzisch Mau.